ARD. Radio 1. Hörbar Brust.
Also ich war 13, wir sind ins Kino gegangen. Man hat nicht da gesessen und sich berieseln lassen von einem Film, sondern man ist aufgesprungen, hat getanzt, hat mitgerockt. Und das war so eine Freiheit, so eine wahnsinnige, so eine Bewegung. Oder das war das erste Mal, dass ich gespürt habe, also ich bin jetzt kein Kind mehr, ich bin ein Jugendlicher quasi. Mhm. Und das war so die ersten Partys. Man hat mal so ein bisschen auf die Jungs geschielt und das war schon eine wahnsinnig tolle Zeit.
Radio 1, die Hörbarust, herzlich willkommen zu dieser Radiosendung und zu diesem Podcast. Schön, dass Sie eingeschaltet haben, schön, dass Sie uns streamen. Das hier ist mein Gast heute.
Radio 1, Hörbarust.
Naja, du hast ja auch lange als Model gearbeitet. Gegen diese Aussage musste unser heutiger Gast erst einmal anarbeiten. Denn wer als Schauspielerin oder Schauspieler reüssieren möchte, sollte bitte nicht zu schön und nicht zu gefällig wirken. Für Frauen gilt das jedenfalls bis heute. Aber für Bettina Zimmermann, die 1975 im niedersächsischen Burgwedel zur Welt kam, war es letztlich kein Hindernis. Ja, als Model jobbte sie, aber es gab auch genügend andere Jobs, die ihr dabei halfen, ihren Schauspielunterricht zu bezahlen. Denn das war es, was sie unbedingt wollte. Schauspielerin sein. Kein Zweifel. 1998 feierte sie im Film Fiese Matenten ihr Kinodebüt. Kurz darauf kam die Karriere der Bettina Zimmermann ins Rollen. Mondscheintarif, Erkan und Stefan, die Luftbrücke, die Sturmflut. Und vor ein paar Jahren kam dann ein Projekt gemeinsam mit ihrem Mann Kai Wiesinger, ebenfalls Schauspieler, in dem beide, tja, wie beschreibt man es am besten, die Szenen einer Ehe oder eines ganz normalen Familienlebens spielten. Die Miniserie Der Lack ist ab umfasste 5 Staffeln beim Streaming-Anbieter Amazon und war höchst erfolgreich. Jetzt legen die beiden noch einen drauf mit Bei aller Liebe.
Herzlich willkommen, liebe Bettina.
Danke.
Es hat lange gebraucht, bis wir uns jetzt hier mal gegenüber sitzen. Und das, obwohl unser beider Leben, auch wenn ein paar Jahre dazwischen liegen, 1, 2, 3, 8, um genau zu sein, oder 7,5, ähnlich begann, zumindest räumlich. Du bist auch eine Tochter Niedersachsens.
Genau, aus Großburg-Wedel komme ich. Und du warst ja Hannover direkt.
Ne? Ja, Hannover. Und man muss dazu sagen, Großburg-Wedel, das war für jemanden, der aus Hannover kommt oder kam, da musste man so ein bisschen rausfahren aus der Stadt, Hannover.
19 Kilometer.
Dann fuhr man an Feldern und Weiden vorbei, auf denen die schönsten Pferde standen und vielleicht auch bis heute noch stehen. Ich war lange nicht da. Dann kamen die Bauernkarten und die Fachwerkhäuser, Isernhagen, Großburg-Wedel, Burg-Wedel, Kleinburg-Wedel, was es da so alles gab. Und da kommst du her.
Und da komme ich her. Vor allem, wo du gerade Isernhagen erwähnst, das lernt man in der Grundschule. Da gibt es ja Isernhagen KB, FB, HB, NB. Und das ist eins der längsten Dörfer Europas. Das besteht eigentlich mehr oder weniger nur aus dieser einen Straße, wo jeder durchfährt. Und links und rechts stehen immer die ganzen Bauernhöfe. Wunderschöne, wirklich mittlerweile schön. Viel umgebaute und sanierte, aber wahnsinnig schön gemachte Bauernhöfe. Und und dann kommt man nach Großburg-Wedel, das stimmt. Und die Pferde, Weiden, die gibt es immer noch.
Meine Großmutter hat in Bothfeld gelebt. Das ist ja eher so ein Teil von Hannover gewesen noch, ne? Also so auf halber Strecke, würde ich sagen.
Genau, Bothfeld, dann kam Fasanenkrug und da musste ich von der Bahn immer in den Bus steigen. Und wenn man den verpasst hat, dann saß man erstmal eine Stunde rum.
Gut, und da habe ich viel Zeit verbracht als Kind, aber das ist heute nicht mehr wiederzuerkennen, weil alle Felder bebaut sind, weil da neue Bezirke und Stadtteile und so weiter entstanden sind. Da gibt es keine Brache mehr und keine freie Fläche. Wie ist das, wenn du zurückfährst nach Hause, nach Burgwedel, Großburgwedel?
Nach Burgwedel, genau. Meine Eltern sind mittlerweile nach Kleinburgwedel gezogen, weil Großburgwedel wurde dann auch irgendwann Stadt. Da hat sich viel getan, wirklich wahnsinnig viel. Und es gibt ja immer noch Läden, die wirklich schon seit 30, 35, 40 Jahren da sind. Aber wie viele Dörfer oder kleinere Städte haben auch wir dieses Geschäftesterben, sage ich mal, in der Innenstadt oder in dieser Fußgängerzone. Aber es sind noch viele Ecken, Gott sei Dank, jetzt selber in Großburg-Wedel und Kleinburg-Wedel, die ich gut wiedererkenne, weil ich aber auch öfter da bin und dann so den Umbau mitbekommen habe. Aber Hannover, gerade was du sagtest mit Bothfeld und so, da war ich vor kurzem erst, wo ich da durchgefahren bin, ich wusste überhaupt nicht, wo ich war. Mhm. Da sind wir mit dem Auto durch, weil es Navi eingeführt hatte und ich wusste, also hätte man mich da ausgesetzt und gesagt, da bist du jeden Tag lang gefahren, früher zur Schulzeit. Ich hätte es nicht wiedererkannt. Es war schon ein bisschen erschreckend, weil wirklich so diese schönen, auch so Fabrikgebäude und so, die sind jetzt alle natürlich so loftig umgebaut und da sind kleine Geschäfte drin und so. Viele würden jetzt sagen, ja, sieht doch wahnsinnig schön aus. Ja, aber es hat nichts mehr mit dem Früher natürlich zu tun. Aber es ist klar, das ist halt die Entwicklung.
Ich hätte gerne ein paar Fotos gemacht. Also, oder ich würde gerne ein paar Fotos besitzen. Da bin ich als Kind natürlich nicht drauf gekommen, weil ich merke, dass es mich beruhigt. Ich, wie viele Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich auch und wie du, wir haben kurz vorher schon mal gesprochen, ich vergesse ganz viel, aber ich habe so ein paar Bilder aus meiner Kindheit noch im Kopf. Und ich will jetzt lieber nicht mehr noch häufiger an diese Plätze zurückgehen, damit die sich bloß nicht überschreiben. Ja. Ne? Weil ich möchte dieses eine Feld frei in meinem Kopf haben. Mir hilft das manchmal.
Aber hast du nicht
will.
So viel, also ich habe viele Erinnerungen im Kopf und das finde ich, aber auch so waren sie schön, dass man früher, klar, man hatte immer, also man konnte ja nicht so spontan Fotos machen, wie man sie heute macht. Das ist ja schon inflationär. Man fotografiert ja auch ein Motiv nicht einmal, sondern hält drauf und dann hat man zwei, dreimal irgendwie so nach dem Motto, ein Foto wird schon dabei sein. Aber ich habe von meiner Kindheit und so wahnsinnig viele wirklich Bilder im Kopf, die ich ja nicht missen möchte. Also, dass ich sie im Kopf habe und nicht damals unbedingt fotografiert habe. Weil ich habe immer das Gefühl, wenn man ein Foto macht, dann ist das so, dann verlässt man sich oder das Gehirn speichert es ab, ja, ist ja im Telefon oder ist ja irgendwo. Und die man wirklich nur betrachtet, also ich merke bei mir mittlerweile auch, dass ich, wenn ich irgendwo bin, gar nicht mal versuche, jetzt gleich ein Foto zu machen, sondern das wirklich im Kopf abzuspeichern.
Verstehe ich. Und ist auch, glaube ich, gut, um den Kopf zu trainieren. Und wir nehmen ja auch Erinnerungen, glaube ich, sehr unterschiedlich auf, je nachdem, also ob es jetzt eine Kombination ist, wie viele Sinne vielleicht auch angesprochen werden. Mhm. Du bist ja zudem auch noch Synästhetikerin, ist das richtig, was Zahlen angeht?
Zahlen anbelangt, ja.
Das finde ich ja sehr spannend, weil da können wir vielleicht auch später nochmal kurz drüber sprechen, dass du mal erklärst, wie das ist. Wir können es ja nicht wirklich, vielleicht könnten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, das wäre schon interessant, dass man dann so den Kopf mal so aufklappt und dann sieht, wie so Wäscheleien, wo dann so kleine Erinnerungsversatzstücke und so Bilder so hängen und wie sich das dann zusammensetzt. Und es gibt ja auch manchmal, wenn zwei Menschen ähnliche Sachen erlebt haben und sich dann darüber streiten, aber wie es in der Vergangenheit oder wie
mit meinen Geschwistern, wie oft hat man das? Dass man, wenn man sich dann so an Familienfesten trifft und dann sagt, Mensch, könnt ihr euch noch daran erinnern? Ja, das war ja so und so. Nein, das war doch nicht so und so. Da warst du doch da. Ja. Oder so. Oder also wie man dann Dinge vermischt oder wer auch unterschiedliche Gefühle. Bei mir geht wahnsinnig viel über Gefühl, auch mit der Musik eben auch so. Bei mir muss es was auslösen, ein wohliges Gefühl oder so. Und das ist immer ganz interessant, wenn ich mich dann mit meinen Schwestern unterhalte, die dann sagen, nein, das war überhaupt nicht so, das war gar nicht toll oder spannend. Und ich so, doch, ich habe es aber so empfunden.
Das ist auch vielleicht fällt das mit unter das, was wir Intuition nennen. Und vielleicht gibt es, hat die Intuition auch ein eigenes Ministerium für Erinnerungen oder so. Weil ich habe neulich mit einer Freundin drüber gesprochen, dass ich ihr Gesicht so wahnsinnig genau kenne, wie auch überhaupt die Gesichter vieler Menschen, mit denen ich zu tun habe. Aber ich könnte niemals einem Gerichtszeichner oder einer Gerichtszeichnerin sagen.
Sie beschreiben.
Niemals, es geht nicht. Und ich habe wirklich ein gutes, ich will jetzt nicht sagen fotografisches Gedächtnis, aber ich sehe gut, ich kann das alles genau abmessen. Weil ich könnte auch jetzt, selbst wenn ich hinschauen würde, jetzt dein Gesicht anschauen, könnte ich, glaube ich, niemandem so richtig eine Anleitung geben. Also, und das ist ja auch sowas wie eine Intuition. Oder wie würdest du es nennen? Gibt es ein besseres Wort? Ne?
Ich kenne es nur von mir irgendwie, dass wenn ich was erzähle und ich habe ein Bild vor Augen und ich beschreibe eine Situation, dann versuche ich irgendwie habe ich dieses Bild vor Augen und versuche dann die Situation dazu zu beschreiben und gucke dann manchmal an Leuten oder mein Gegenüber vorbei so kurz und versuche dieses Bild zu beschreiben. Und dann habe ich immer das, dass die Leute sich dann so während des Gesprächs so umdrehen und denken, wen guckt sie jetzt an? Obwohl ich eigentlich also so visuell in mich reingucke und dann versuche, das so haargenau wie möglich wiederzugeben. Mhm. Oder lustigerweise mit einer lieben Kollegin von uns, mit der Anja Kling und ich, wir sind befreundet und wohnen auch im selben Ort und wir hatten mal gesagt, wir haben auch so dieses typische, diese Schauspielerkrankheit, wenn wir was erzählen oder so, dass wir gerne dabei aufstehen und dann manchmal so eine, nicht Szenen nachspielen in dem Sinne, aber so die Körperhaltung oder irgendwas da so nachmachen. Und das ist ja wie mit dem Erzählen halt. Das ist immer sehr bildlich und manchmal für den Gegenüber sehr herausfordernd.
Robbie Williams hast du mitgebracht. Go Gentle. Ich habe dieses Lied an den Anfang gesetzt. Welche Geschichte verbindest du damit?
Das ist für mich so ein wahnsinnig schönes Lied. Ich hatte eine Geschichte zu einem anderen Lied von ihm, aber dieses Lied, also es gibt zwei Geschichten zu ihm. Einmal, das Lied ist für mich so eins, was, da möchte man wieder Kind sein. Das packt mich so warm ein. Das mag ich wahnsinnig gerne. Und dann die Geschichte, weswegen ich aber Robbie Williams aufgeschrieben habe, war folgendes. Ich war bei einer Veranstaltung eingeladen, wo es hieß, es gibt ein ganz kleines Privatkonzert sozusagen von ihm, was er gibt. Und ja, und das war in Hamburg in einer Fabrikhalle und alle warteten auf ihn und es dauerte und dauerte, bis er kam und man hat da Getränke gehabt, man hat was zu essen gehabt und es waren 100 Leute nur, also wirklich ein ganz kleines Konzert und die Bühne war da und man dachte, wow, gleich sieht man ihn so live vor sich. Und es dauerte und man kam in die Gespräche und alles und es dauerte noch länger und irgendwann musste man dann auch mal auf Toilette und dann habe ich gesagt, gut, ich gehe jetzt schnell noch auf Toilette und ja, und diese Toilette war aber am A der Welt. Wirklich, ich musste in eine andere Fabrikhalle laufen und ganz weit hinten und dann hieß es da noch weiter und folgte immer diesen Zeichen und habe mich dann so ein bisschen verlaufen. Während ich auf Toilette war und mir dann irgendwann die Hände gewaschen habe und so, hörte ich draußen schon einen irrsinnigen Aufschrei, also er schien gekommen zu sein in dem Moment. Habe mich auf dem Rückweg wieder so dermaßen verlaufen, dass ich dann aber trotzdem noch zum Konzert kam. Ich habe ihn gesehen und war gleich Feuer und Flamme voll dabei am Tanzen mit diesen 100 Leuten. Man war wirklich, man stand einen Meter von ihm ab, also entfernt. Und es war so eine tolle Stimmung. Und dann spielte er noch ein Lied und dann war er wieder weg.
Dann war es das.
Und ich habe war ja wirklich nur ein Mini-Konzert. Das war nur so ein Geschenk, war also so ein kleines, und was er jemandem gemacht hat. Und das waren 5, 6 Lieder, die er gespielt hat. Und ich habe einfach 4 davon verpasst. Und das bis heute hat meine Schwester war dabei, ist das so ein Running Gag bei uns so. Willst du nicht mal auf Toilette gehen, wenn wir irgendwo sind bei einem Konzert oder so? Nein, ich verkneif's mir. Nichts vorher trinken.
Strangers, welcome to the zoo. Bits of disappointments, except for one or two.
Die Schauspielerin Bettina Zimmermann ist heute hier zu Gast. Sie ist 1975 zur Welt gekommen. Heißt, dein nächster Geburtstag ist 50.
Ich nulle, genau.
Also, wie ist das denn mit dir und dem Älterwerden? Gab es schon mal eine Zahl, vor der du Angst hattest und dann hast du gemerkt, nee, war doch ganz okay, oder?
Naja, als ich 40 wurde, dachte ich, okay, jetzt bist du, glaube ich, offiziell erwachsen. Also jetzt ist nicht mehr irgendwie, jetzt kannst du nichts mehr sagen, juhu, man ist noch jugendlich oder man ist noch jünger oder ein junger Erwachsener oder so, man ist jetzt wirklich ein erwachsener Mensch. Und ich hatte da am meisten eigentlich immer so ein bisschen Angst, so das Kind in mir zu verlieren. So diese Neugierde, diese Verspieltheit, dass man sich die immer bewahrt. Das ist mir immer ganz wichtig, dass man ja neugierig aufs Leben bleibt und erstmal den Dingen auch versucht, positiv entgegenzugehen und nicht irgendwie sagt, oh, in meinem Alter kann man das nicht mehr machen oder das geht doch nicht mehr oder so. Und ich habe jetzt mittlerweile zwischen 40 und 50 gelernt, dass ja, das liegt an einem selber, ob man es verliert.
Total. Oder nicht. Und ich finde, das sind eher die anderen, die eher sowas sagen wie, wenn sie über jemanden sprechen, über eine dritte Person. Aber das kann man doch jetzt nicht.
Genau.
So. Wobei das ist auch, weiß ich jetzt nicht. Ich stelle mir jetzt so eine Dorfgemeinschaft vor. Ich weiß nicht, ob es heute immer noch so ist, aber eher so, dass andere auch sagen, wie die rumläuft. Und die trägt jetzt noch einen Jeansrock. Dabei ist sie doch bestimmt schon 40.
Ja, so, genau.
So, und du denkst so, ja, okay.
Ja, aber warum nicht? Wenn ich dazu Lust habe oder wenn man dann irgendwie, ja, also ich bin mittlerweile auch wirklich so, dass ich sage, jeder darf leben, lass die anderen reden, so ungefähr. Solange man mit sich selber so im Reinen ist und mir ist ja, Familie wird auch, je älter man wird, immer mehr wichtiger, dass man irgendwie mit der Familie, mit sich so im Reinen ist, dass das alles irgendwie stimmt, dass man auch gute Freunde um sich rum hat, die auch wirklich ehrliche Freunde sind. Und
heißt das,
einem auch sagen,
korrektiv,
ja? Auch wirklich einem auch sagen, du pass auf, das finde ich jetzt nicht so gut oder das finde ich, ne, so die Sachen. Aber ansonsten, und dass man sich gegenseitig vor allem auch Mut macht. Also das, weil unsere 40- oder 50-Jährigen heutzutage, das ist was anderes als vor 20, 30 Jahren noch. Und jetzt die 50, ja, alle, also interessant ist, dass jeder irgendwie jetzt so eine riesen Mega-Party erwartet. Ich immer denke, ich weiß gar nicht, ich war auf so vielen 50. Geburtstagen mit so einer großen Party und man hat das Geburtstagskind irgendwie nur ganz kurz gesehen, weil er oder sie da gar keine Zeit irgendwie groß hatte für die ganzen Gäste, für diese Masse an Menschen, die dann da waren. Und
man macht ja Feste eigentlich nicht für sich, sondern für andere, finde ich.
Für andere, ja, ich möchte lieber irgendwie, ich habe im März Geburtstag, an einem Montag. Also das ist so, da irgendwie alle zusammenzukriegen, ist schwierig. Dann ist auch Schule und so. Also ich habe jetzt gesagt, ich möchte im Sommer ein großes Fest machen, weil für mich gehören auf jeden Fall Kinder immer dazu. Und ich möchte, dass alle, die wollen, können ihre Kinder mitbringen. Und dann hat man wirklich auch für Kinder da ein Angebot, irgendwie Spielsachen und alles, dass jeder wirklich so ein richtig schönes, so ja, so ein Sommerfest mit allen zusammen, mit allen Generationen, weil das finde ich mittlerweile so toll, dass man wirklich, ich träume ja auch von so einem Generationshaus. Und,
mehr Generationen,
meinst du? Mehr Generationen, ja.
Dass du, bist du dann die mittlere Generation oder bist du die alte Generation, wenn es soweit kommt?
Je schneller, umso besser, da wäre ich jetzt die mittlere, aber nein, auch die ältere, natürlich die ältere. Also ich träume eher davon, dass man wirklich mit mehreren so später irgendwie so einen Vierkanthof hat, dass man mit seinen Freundinnen und Freunden irgendwie da wohnt und dass man mit den Enkelkindern, die dann vielleicht studieren oder so, oder also die wie so eine Studentenbude was brauchen, dass die da mitwohnen und dass jeder willkommen ist, egal welchen Alters und dass man im Miteinander lebt und dass man sich damit fit hält, dass man vielleicht im dorfeigenen Kindergarten oder so da mit denen bastelt oder vorliest oder so eine Sachen macht und zur Weihnachtszeit Kekse backen, dass man so Dinge weitergibt auch und dass man diese Gemeinschaft lebt und nicht, was ich so schwierig finde in der jetzigen Gesellschaft, habe ich das Gefühl, dass die Generationen immer mehr auseinanderdriften. Früher haben die Jungen die Alten gefragt um Rat, die Alten auch die Jungen, wenn es um irgendwelche technischen Sachen ging oder so. Da fand ein Austausch statt. Und mittlerweile habe ich das Gefühl, dass die Jungen nur noch googeln, die Älteren sowieso ein bisschen belächeln und es kein Austausch mehr stattfindet unter den Generationen. Und das finde ich wahnsinnig schade, weil ich finde das auch sehr spannend, weil jeder hat so seine Sachen zu erzählen. Deine Geschichten.
Wie viele Leute kennst du, die so leben, wie du es gerade beschrieben hast, mit dem Vierseitenhof und mit dem sich gegenseitig?
Nicht viele. Ich kenne eine Kommune kenne ich und von einer Freundin von mir, aber ich kenne viele, die davon auch träumen.
Das ist es. Also, und ich stelle diese Frage, die klingt jetzt ein bisschen provokativ. Also, sie soll eigentlich konstruktiv sein, weil ich mir schon eine Antwort darauf verspreche, warum so viele Leute diese Sehnsucht haben. Und in der Theorie ist es das perfekte Modell. Denn dieser Wissenstransfer der Generation, du hast es angesprochen, die Aufmerksamkeit, das Aufeinanderachten. Alte Leute fühlen sich oft einsam und nicht gebraucht. Junge Eltern fühlen sich oft überfordert und wissen nicht, wohin mit dem Kind. Also es wäre Win-Win-Win-Win-Win.
Total.
Aber irgendetwas muss da ja sein, dass wir, ich kenne nur jemanden vom Hören sagen, dass das so selten gelebt wird. Also woran liegt es? Braucht es da staatliche Anreize? Braucht
es? Nee, das gar nicht. Es ist einfach der Platz. Wo macht man das? Also wo später, also ich meine, ich kenne jetzt die ich kenne, die haben in Berlin ein Haus und auf jeder Etage ist eine Wohnung und die haben dann eine Gemeinschaftsebene und so. Und dieses, man müsste jetzt, wenn man das, ich sag mal, in 10 Jahren haben möchte oder so, müsste man jetzt eigentlich nach einem Grundstück gucken oder nach einem alten Bauernhof.
Man braucht
oder nach
Geld dafür, also das ist ja auch, ne?
Man braucht Geld dafür. Später Hemmschwelle. Ist es so, dass welche, die jetzt in einer Wohnung, in einer Eigentumswohnung meinetwegen wohnen oder manche, die in einem Haus wohnen oder so, es gibt ja viele ältere Leute, die wohnen in einem Haus und sagen, das ist uns viel zu groß. Wir wollen hier aber gar nicht raus, weil eigentlich kennen wir hier alles. In unserem Dorf gibt es aber keine Wohnung, die wir anmieten können. Also wir wollen aber auch nicht ins Altersheim. Also man müsste jetzt eigentlich wirklich die Weichen dafür schon stellen und sagen, okay, wir packen alle was gemeinsam in den Kopf und kaufen ein Grundstück. Und auf diesem Grundstück hat jeder wie so eine kleine Parzelle. Eigentlich ist das ja wie so ein Schrebergarten, so eine Kommune, wo jeder so sein kleines Mini-Tiny-Haus hat. Am besten autark und jeder kann sein Häuschen da bauen, wie er möchte oder sein Plätzchen bebauen, wie er möchte. Und dann hat man vielleicht einen gemeinsamen Raum oder noch ein kleines Häuschen, wo man dann eben gemeinsam kocht, gemeinsam sitzt und aber jeder ist trotzdem weiterhin autark. Also das ist wichtig, dass man Rückzugsort hat und nicht den anderen so komplett immer mitbekommt, weil man weiß ja nicht, was für eine Anwandlung man im Alter so entwickelt.
Oder auch jetzt schon.
Manchmal. Ja, oder jetzt schon.
Was ist deine größte Anwandlung? Was ist so ein Tick, wo du sagst, oh Mann, ey, damit muss man erstmal klarkommen?
Oh, ja, ich stehe morgens auf und bin gleich redselig, bin gut gelaunt, habe eine irrsinnige Energie.
Und auch schon so ein Mitteilungsbedürfnis?
Nee, ich kann auch gut zuhören, aber ich unterhalte mich gerne. Mhm. Sagen wir es mal so, ich unterhalte mich gerne, bin wissbegierig, also was heißt wissbegierig, nicht jetzt neugierig in dem Sinne, sondern doch neugierig aufs Leben, könnte
interessiert,
man sagen.
Interessiert,
man sowas, sagen. Genau. Und das, ich will gar nicht jetzt die größten Einzelheiten irgendwie von wie, wo, was wissen, sondern einfach, ich finde das toll, wenn man sich, wenn man Dinge gemeinsam erlebt, sich darüber unterhält. Mhm. Und das kann bei mir sein, dass man wirklich gemeinsam irgendwie sagt, juhu, lasst uns doch zum Beispiel bei unserem Ort den Weihnachtsmarkt. Da hatten die gesucht, noch Freiwillige gesucht. Da habe ich gesagt, gerne, bin ich sofort dabei.
Wofür?
Da zu helfen beim Weihnachtsmarkt. Und man kommt mit Leuten zusammen, die man so noch gar nicht kennt, lernt aus dem Ort Leute kennen, man bastelt gemeinsam.
Das ist kein Tick.
Nein, das ist kein
Positives.
Tick, aber das ist was Positives. Aber es kann Menschen auch echt überfordern.
Okay, gerade was du sagst mit morgens, ne, da muss man, so wie du es sagst, ohne dass du jetzt zu sehr aus dem Nähkästchen plaudern musst, so wie du es sagst, ist es vielleicht so, dass der Mann, mit dem du schon länger lebst und auch Kinder hast, vielleicht nicht derjenige ist, der gleich morgens anfängt, so viel zu reden.
Nein, wir sind, was das anbelangt, sehr gegensätzlich. Kai ist jemand, der morgens aufsteht, sofort Hunger hat, erstmal frühstücken muss. Ja. Und erstmal Zeit für sich braucht, Ruhe
Verstehen.
Braucht. Und er ist auch nicht, ich bin menschenliebend und er ist eher menschenscheu.
Verstehe. U2, Where the Streets Have No Name. Wofür steht dieses Lied in deinem Leben?
Darf ich auch, also U2 generell. Also U2 hat mich in meiner Jugend ja ständig begleitet. Also es gab 88 kam der Film, oder was heißt der Film? Der Dokumentarfilm oder Rockumentary. Das war die erste Rockumentary mehr oder weniger, die in die Kinos kam mit Rattle and Hum. Und das war für mich so wahnsinnig. Ich war 13, wir sind ins Kino gegangen. Man hat nicht da gesessen und sich berieseln lassen von einem Film, sondern man hat ein never-ending Musikvideo sich angeguckt über U2, über die Band, die damals mit With or Without You oder Sunny Bloody Sunday und so, die waren ja überall in den Charts. Und mit Bono, wo, weiß nicht, viele Mädchen auch drin verknallt waren, so ein bisschen in ihn. Und man hat plötzlich in diesem im Kino gesessen und getanzt. Man ist aufgesprungen, hat getanzt, hat mitgerockt. Und das war so eine Freiheit, so eine wahnsinnige, so eine Bewegung. Oder das war das erste Mal, dass ich gespürt habe, also ich bin jetzt kein Kind mehr, ich bin ein Jugendlicher quasi. Mhm. Und das war so die ersten Partys, die, ja, man hat mal so ein bisschen auf die Jungs geschielt und das war schon eine wahnsinnig tolle Zeit. Und ich habe mir damals die Haare abgeschnitten, weil Bono hatte so auch die dunklen Haare und so Schulterlocken. Die habe ich mir bis dahin dann auch abgeschnitten. Er hat aber glatte Haare und ich habe wellige, lockige Haare. Also bei mir sah es dann ein bisschen anders
aus.
Und
dann ließ er sich den Bart stehen und dann?
Ja, ne, dann hatte ich ein Problem. Ja, ich habe sie dann wieder wachsen lassen, weil mir die Locken dann auch, das wurschtelte da so rum und dann nervte mich das. Aber ich hatte, bis ich 13 war, immer einen Pony, einen gerade abgeschnittenen Pony, den meine Schwester mir geschnitten hat und immer einen Pferdeschwanz. Und dann kam Bono und ich hatte die Haare wie er, nur in lockiger Form und habe mir meinen Pony rauswachsen lassen. Und das ist bis heute jetzt so.
Danke, Bono. Anja Reschke, Danger Dan, René Polish, Charlie Hübner, Tobias Moretti, Ulrike Kriener, Ronald Zehrfeld, Judith Rakers, Valerie Niehaus, König Boris, Max Strohe, Reinhard May, Johann Lafer und viele andere mehr. Das sind Gespräche, die ich hier in der Hörbar geführt habe in den letzten Monaten und ein, zwei Jahren auch. Soweit können Sie zurück ins Archiv der ARD Audiothek oder über YouTube. Können Sie sich diese Gespräche noch anhören, kostenfrei natürlich. Am einfachsten wird es sein, wenn Sie den Podcast abonnieren. Auch das kostet Sie keinen Cent und Sie können das auch jederzeit rückgängig machen und dann werden Sie kein Gespräch mehr versäumen. Anne Will, Henning Baum, Jenny Erpenbeck, Sepp Schellhorn, Conny from the Block, also sehr, sehr unterschiedliche Personen. Heute ist die Schauspielerin Bettina Zimmermann zu Gast. Und auch du wirst ein Podcast sein. Du wirst es nicht spüren, du wirst es nicht merken. Es geht so eine Transformation.
Ich wollte schon immer mal ein Podcast sein.
du wirst ein Podcast sein.
Sagen Sie jetzt ein Podcast.
Warst du
schon mal eine Ziege, aber ein Podcast.
Du warst eine Ziege im Kindertheater oder was?
Nee, bei Ferdinand geht stierisch ab. Das war ein Kinofilm, also ein Zeichentrick, ein animierter Kinofilm. Und da habe ich die Ziege gesprochen. Und die war so eine ganz durchgeknallte. Die hat dann immer so ein bisschen anders gesprochen. Und das war sehr lustig.
Aha. Du bist ja auch mit sehr, 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 sehr vielen den Tieren groß geworden. In den Primetimes munkelte man um die 50 Tiere seien es gewesen.
Ne, wir hatten, ne, also da kam jetzt viel zusammen, weil ich war 5 Jahre alt, da haben meine Eltern ein Haus gebaut und wir sind da reingezogen und vorher hatten wir in einer Wohnung gewohnt und durften keine Tiere haben. Und dann hatten wir, oder meine Eltern haben uns dann versprochen, jeder darf sich ein Haustier aussuchen. Und naja, ich habe mir ein Meerschwein.
Zwei ältere Schwestern.
Zwei älteren Schwestern, ne, genau. So, ich habe mir ein Meerschweinchen ausgesucht, meine beiden älteren Schwestern jeweils ein Hamster. Wir haben natürlich alle immer zusammen spielen lassen und jedenfalls mein Meerschweinchen war schon trächtig im Laden und wir hatten ungefähr, weiß ich nicht, 2 Wochen später 3 Meerschweinchen. Meine Mutter hat ja so ein bisschen, die ist vorher in den Laden gefahren und hatte so ein bisschen vorsondiert, die Tiere. Und alle haben sich dran gehalten, bis auf meine mittlere Schwester, die hat ein Hamsterweibchen genommen, was eigentlich, die Verkäuferin wollte das gar nicht mehr verkaufen, weil sie meinte, oh Gott, die ist schon so, also die sieht schon so zerfetzt aus. Also nicht zerfetzt, sondern das Fell war so räudig und die wurde mal zusammengebissen und so. Meine Schwester wollte aber unbedingt diesen Hamster haben und meine Mama hat die dann besonders gepflegt und so und merkte dann aber auch irgendwann, oh, ich glaube, du bist gefüllt. Und wir hatten dann also nach 2 Wochen 3 Meerschweinchen ungefähr. Nach 3 Wochen hatten wir dann noch 9 Hamster dazu gehabt. Und da wir Kinder das natürlich ganz toll fanden, alle immer zusammen spielen zu lassen und oh, guck mal, was machen sie denn da, hatten wir innerhalb von einem halben Jahr 27 Hamster und 3 Meerschweinchen. Hinzu kommt aber, dass meine Mama in der Zeit einen Papageien in einem, sie war eben Tierfutter kaufen und kam mit einem Papageien wieder, der auch sehr räudig aus war in dem Geschäft. Und wir waren eine sehr tierliebende Familie. Und sie hatte so ein Mitleid mit Laura, hieß die in dem Laden, dass sie der Verkäuferin den Papageien, der eigentlich gar nicht zu verkaufen war, abgekauft hat. Und dann hatten wir noch Laura.
Papageien werden noch so 5000 Jahre alt, oder?
Laura ist jetzt vor 3 Jahren oder so erst gestorben. Ja.
Oh Gott.
Und genau, und die ist auch bei uns frei rumgeflogen. Also mit der hatte ich dann auch noch meinen Hassel, weil die sucht sich in der Familie, hat die sich dann eine ausgesucht, so das schwächste Glied. Und die ist mich ständig angeflogen.
Wirklich?
Und so, das war immer sehr lustig. Und auf dem Frühstückstisch ist sie dann auch rumgelaufen und hat dann immer von mir meine Sachen geklaut. Und naja, also nein, aber es ist alles fein.
Es gab auch mal einen Schwan.
Ein Schwan, genau. Das ist nämlich das andere. Meine Mutter arbeitete für den NABU. Also
Naturschutzbund.
So, genau, ehrenamtlich für den Naturschutzbund und wurde angerufen, wenn Vögel in Not waren. Und da gab es mal einen Schwan, der auf dem See eingefroren war und dann wurde sie von der Feuerwehr angerufen. Sie holen jetzt diesen Schwan, also sie haben dann den Schwan ausgesägt quasi. Und
der war, ja. Es ist überhaupt nicht lustig.
Nee, ja, also man erzählt das jetzt so, gut, der hat ja überlebt, also alles ja, gut. Ja. Und insofern darf man da jetzt so drüber lachen. Und dann hat meine Mama, wurde dann gerufen, und um den Schwan in Empfang zu nehmen, das war in der Winterzeit ja eben. Und dann lebte der bei uns und Schwäne sind wahnsinnig gefährlich. Also ist immer, ne, also dieses Fauchen und so, das wird immer unterschätzt, wenn es immer so heißt, oh ja, mal ein bisschen die Enten und die Schwäne füttern. Der war dann bei uns in einem Bereich, der war dann abgesperrt, wo dann auch nur meine Mutter rein durfte. Wir konnten ihn aber sehen, da war dann so hatten meine Eltern so ein bisschen abgesperrt. Wir konnten dann so durch Gucklöcher durchgucken.
Hat er so einen Stall gehabt oder was war das? Oder richtig im Haus?
Nee, Stall nicht im Haus. Der hat dann so einen Flurbereich bekommen und mit einem Zimmer. Und dann,
das geht's doch wohl
und,
nicht. Die haben ja auch eine riesen Spannbreite, ne? Also
ja,
mit der Flügelspanne.
Ja. Nee, wir konnten den auch Gott sei Dank, man hat ihn dann beim Zoo ausgesetzt in dem freien Gehege, wo die ganzen Vögel sind und so, weil dort wurde er dann, also wir haben ihn erstmal wieder aufgepäppelt, dass er zu Kräften kommt und so, und dann hatte man ihn nach ein paar Wochen, ich glaube 3 Wochen oder so war der bei uns, diese Massen, die meine Mutter, fällt mir auch gerade ein, das sah echt eklig aus, so riesige Wannen voll mit so Schnatterzeug, also aufgeweichtes Brot und so, das war echt ein bisschen irr.
Wie hat sich denn der Papagei dem Schwan gegenüber verhalten oder haben die keine Interaktion?
Nee, die kamen nicht zusammen. Nee, wir hatten, dadurch, dass meine Mama da so engagiert war, hatten wir zum Beispiel auch große Volieren im Garten stehen gehabt, wo man dann Vögel, also wir haben ja auch Bussarde und Falken und so bekommen und so eine Sachen, oder Dohlen. Wir hatten mal, da wurde eine alte Fabrik abgerissen und in dem Schornstein war dann ein Dohlennest plötzlich gefunden worden, obwohl vorher alles inspiziert wurde, dass nichts irgendwie, keine Eulen und sowas, auch das kommt ja auch manchmal vor in so alten Gemäuern, dass da nichts lebt. Und da waren die Dohleneltern, die hatten dann aber noch gewartet, es kamen keine Eltern mehr an, aber es waren 4 Dohlen da und die haben wir dann bekommen und die mussten wir richtig aufpäppeln. Also das waren Jungdohlen und die lebten dann auch bei uns und die sind so wahnsinnig.
Die sind so schlau, oder?
Ja, auch die sind wahnsinnig. Also für uns Kinder war es wahnsinnig lustig, aber es war schon das, weil die auch sich frei bewegt haben nach einer Zeit, weil wir haben die Tiere ja immer so gehalten, dass sie wirklich auch wieder ausgewildert werden. Nur bei Dohlen ist das Problem, dass die dann, dadurch, dass sie so schlau sind, gewöhnen die sich auch relativ schnell an Menschen. Und als wir die ausgewildert haben, die kamen auch dann immer mal wieder angeflogen. Also da konnte man noch so weit. Es gibt so bestimmte Bereiche, die waren abgesperrt vom NABU und da konnten wir die auch dann auswildern. Dann sind die aber auf den nahegelegenen Reiterhof geflogen und haben dann den ganzen Frühstückstisch da auseinandergenommen. Und dann wurde meine Mama wieder angerufen. Ah, wir haben hier wilde Dohlen, die sind aber, wir so, ah, kennen wir, okay, wir kommen. Und das war ein bisschen lustig mit ihr. Also die waren schon frech, muss man sagen. Aber es war eine tolle Kindheit, weil ich habe wahnsinnig viel über Vögel gelernt und ist jetzt auch, wenn ich, also im Freundeskreis wissen viele auch Bescheid, dass die fragen dann auch, wenn irgendwie ein Vogel mal gegens Fenster geflogen ist oder sowas, was sollen wir jetzt machen oder.
Das bist dann aber nicht du, sondern du leitest es weiter an deine Mutter, die die Antworten gibt, oder bist du da
Nein,
bist du
mittlerweile
da auch?
Kann ich da auch, also ich, auch wenn bei uns jetzt irgendwie, wenn ich,
ihr habt einen Garten.
Vogel, genau, wir haben Garten und wohnen in der Nähe vom Wald und so und beim Spazierengehen immer mal wieder findet man natürlich dann auch, Tiere, die irgendwo gegengeflogen sind oder Jungvögel, die aus dem Nest gefallen sind und so. Und bei manchen, die ja so traurig es ist, die kann man eigentlich nur noch ja beim Sterben begleiten, weil man weiß, okay, das ist jetzt, die haben jetzt eine Verletzung, das ne, wird nichts mehr. Und bei anderen, da weiß man, okay, die muss man jetzt einfach ein bisschen aufpäppeln. Und
gut fürs Karma.
Ja,
super
ja,
fürs Karma. Gott,
ja, ich bin so groß geworden. Also das ist für mich eine Selbstverständlichkeit. Wenn jemand, das ist wie bei Menschen, wenn jemand Hilfe braucht, dann helfe ich. Also dann kann ich, kann das auch nicht. Ich kann da nicht dran vorbeigehen. Und ich glaube, für meine Eltern war es immer der größte Graus, wirklich. Die hatten immer Angst, dass, als ich einen Führerschein gemacht habe, dass auch meine Schwester und ich, dass wir anhalten, wenn wir irgendwie ein Tier sehen, Igel auf der Straße sehen oder so, dass wir anhalten, aussteigen, so auf einer Landstraße. Wir haben ja auf dem Dorf gewohnt. Und dann dem Igel helfen und da sind ja auch schon ganz schlimme Unfälle passiert, dann mit den Menschen, also weil dann jemand reingefahren ist. Und das war für meine Eltern immer, die haben gesagt, bitte, 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 ihr könnt helfen, aber ihr müsst immer selber auf euch achten.
Wann hast du den letzten Igel gesehen?
Oh, die sind ganz stark bedroht mittlerweile.
Ja, also ich meine, ihr lebt ein bisschen weiter draußen. Gibt es denn da noch Igel? Weil ich habe seit Jahren keinen Igel gesehen.
Nee, also ich weiß von Nachbarn, die müssen weiter wohnen, dass da ein Igel ist. Wir haben Hund, deswegen ist bei uns da jetzt nicht Igel. Wir haben viele Eichhörnchen bei uns. Meine Nichte hat in ihrem Garten ein Igel, wo sie immer mal wieder so ein kleines Update schickt, wenn sie den sieht. Aber die sind wirklich bedroht. Also Igel, also wir lassen auch Laubhaufen liegen und aber jetzt live selber bei uns und auch im Wald, nee, habe ich länger auch keinen gesehen.
Ich habe immer Angst bei diesen Osterfeuern, da wo ja auch sowieso viel Kleintier, ne, wo so, das ist ja was ganz Natürliches einerseits, das machen Menschen seit vielen, vielen Generationen, dass da diese Haufen anwachsen über die Monate und so.
Aber eigentlich wird der Stapel, also bei uns im Dorf ist es so und so bin ich auch groß geworden wiederum, es wird gesammelt an einer Stelle und zum Osterfeuer wird es kurz vorher umgelagert.
Ach, guck.
Dass eben genau das der Grund
passiert,
ist, damit
ja,
das nicht passiert. Und wenn man eine gute freiwillige Feuerwehr zum Beispiel, die macht das auch, dass die gerade die jungen, die Nachwuchsfreiwilligen Feuerwehrler, die schichten das um und gucken
schön.
Dann. Also das sollte eigentlich. Oder man geht eben wirklich, dass man vorher da
klatscht und gegenhaut und einen Tag
nur das, man darf nicht von jeder Seite gegenhauen, weil dann, ne, es bringt auch nicht. Also am besten ist umschachteln.
Madonna hast du mitgebracht, Like a Prayer.
Ja, oh Gott, ja. Das ja, oh Gott, das hat doch auch jeder gehabt.
Nun.
Irgendwie so die erste Klassenfahrt, wo man dann irgendwie die Jungs nicht so ganz so doof fand, sondern irgendwie dann ja, wo man anfing irgendwie nachts zu versuchen, die Mädels versuchten zu den Jungs zu kommen, die Jungs versuchten zu den Mädels zu kommen und das war so die diese ersten Annäherungsversuche, die erste Phase mit dem Händchenhaltefreund und so, das war Like a Prayer. Man fühlte sich vor allen Dingen so groß. Man fühlte sich so, die Eltern brauchten eigentlich nichts mehr irgendwie zu erzählen. Man wusste ja eigentlich schon alles und ja, das war so, man war cool.
Hast du die Bravo gelesen?
Ja, also heimlich. Meine älteste Schwester hatte die ja schon sehr früh und da war ich. Ich glaube mit 12 oder sowas. Und dann gab es ja da ja diesen Scherenschnitt, also diesen
Starschnitt,
den man immer da ausgeschnitten hat. Und dann, oh Gott, das Dr. Sommer-Team. Das waren natürlich, ich weiß noch, als das erste Mal die Bravo hatte, man, das waren ja auch andere Zeiten. Also heutzutage sind die Kinder ja mit 11, 12 ganz anders aufgeklärt. Da habe ich viele Dinge auch noch gar nicht verstanden, muss ich gestehen. Also das war da irgendwie erst so als So ein, zwei Jahre später.
Also verstehen ist, glaube ich, da sind die Leute, die jetzt Kind sind oder jugendlich, nicht unbedingt besser aufgestellt. Ich glaube, dass sie schneller mit bestimmten Sachen konfrontiert werden,
die sie gar nicht verarbeiten können.
Und wo sie dann auch cool sein wollen und nicht zugeben wollen, dass sie bestimmte Sachen nicht verstehen. Ich glaube, wenn man so rumgeht und
Das Schlimme ist vor allen Dingen, wir haben früher beim Dr. Sommer-Team, da hat man etwas gelesen. Mittlerweile kriegen die Kinder zu früh Bilder in den Kopf. Das ist ja auch etwas, zum Beispiel auch bei Filmen. Ich reg mich manchmal selber darüber auf, wie ein Film FSK 6 haben kann oder so. Und der nächste Sprung ist 12. Eigentlich müsste 6, 8, 10, 12. Eigentlich müsste es sowas geben. Mhm. Weil die Kinder kriegen viel, also die eigene Fantasie, wenn man etwas liest, ist eine ganz andere, als wenn man Bilder vorgesetzt bekommt. Also wie bei den Harry Potter Filmen zum Beispiel. Wenn man da den ersten Teil, das noch einerseits, aber dann die nächsten Filme, da sind wirklich Bilder bei, die aber von der FSK finde ich manchmal gar nicht mehr passen.
Und andererseits ist jetzt, was finde ich so Aufklärung und Sexualität angeht, das soll ja nicht eine starke Linie zur Pornografie sein oder so, aber andererseits ist, finde ich, gerade für Aufklärung und so weiter, hätte ich mir damals gewünscht, oder rückblickend hätte ich mir gewünscht, dass ich mehr Bilder gesehen hätte, damit sich mein Körper, so wie ich ihn wahrgenommen habe, oder der von Freundinnen, die so dachten, ah ja, wahrscheinlich ist das bei mir zu klein und das bei mir zu groß und so. Also da hätte ich mir eigentlich eher gewünscht, dass man sieht, wie unterschiedlich Körper sind und dass es da nicht eine Norm gibt. Und vor allem nicht die Dr. Sommer, denn die Girls und Boys waren auch, die waren dann irgendwann alle rasiert und hatten alle irgendwie, so und so musste man aussehen. Und daran hast du dich ja gemessen als Heranwachsende. Und deswegen wäre es so diese Vielfalt.
Stimmt, aber heutzutage ist es ja so, was ich so gefährlich finde, ist einfach, wir haben uns früher mit Kindern, ich meine, du hast ja auch in der Umkleidekabine manchmal irgendwie so ein bisschen mitgekriegt, wie die Freundin oder wie die anderen in deiner Klasse so waren oder körperlich und so. Ich finde, früher hast du dich halt mit den Kindern aus deiner Klasse oder aus dem Ort oder aus dem Dorf oder aus deinem Umfeld verglichen. Und wenn du mal in Urlaub gefahren bist, hast du neue Eindrücke bekommen. Also gar nicht jetzt nur körperlich oder Äußerlichkeiten, sondern auch so generell so Dinge, was man mitbekommen hat. Und dadurch hattest du viel mehr Zeit für eine Entwicklung. Und heutzutage ist es so, dass sich die ganzen Kinder und Jugendlichen mit einem Klick weltweit vergleichen können. Und dann noch durch diese ganzen AI und Fake-Geschichten und jeder noch durch einen Filter gezogen und hin und her. Das ist schon, also man selber als Erwachsener, ich habe manchmal Probleme, Dinge dann irgendwie zu verarbeiten oder überhaupt erstmal die Bilder zu sortieren, die man dann irgendwie auch beruflich vielleicht manchmal sogar vorgesetzt bekommt. Was mich wahnsinnig anstrengt und ich mittlerweile auch sage, nee, Cut, Stopp, ich will gar nicht mehr gucken. Und ich finde das wahnsinnig schwierig für eine Entwicklung für einen Jugendlichen, dieses Perfekte immer, also was einem da so vorgegaukelt wird, das finde ich schon wahnsinnig schwierig, weil die wenigsten gucken sich natürlich diese in Anführungsstrichen normalen Bilder an. Das heißt immer so schön, Body Positivity und diese ganzen Sachen, aber letzten Endes schielen sie alle immer zu diesen filtergefakten Bildern.
Und das ist
etwas, was wahnsinnig ungesund ist. Und ich bin jetzt sehr gespannt auf Australien, die auch Social Media für bis 12- oder 14-Jährige irgendwie verbieten wollen oder schon verboten haben jetzt. Also ich weiß, da mache ich mir viele Feinde mit, aber ich finde, für unsere Kinder würde ich uns das so wünschen, für unsere Gesellschaft.
Nein, da springe ich auch als Nichtmutter mit rein. Ich würde auch zum Beispiel in Schulen, das bedeutet ja nicht, dass man der Digitalisierung nicht hinterherkommen soll. Ne?
Die sollen schon alle so sein.
Man muss jetzt nicht so tun, als sei es nicht erfunden worden, nur eben die Aufmerksamkeitsspanne und so weiter. Und das sind so Sachen, die ich wirklich sehr gerne sehe und auch gerne teile auf Social Media. So paradox es klingt, aber so, es gibt ja immer mehr Experimente, so kleine, dass Schulen das einfach so einführen, Handyverbot jetzt mal für 4 Wochen, ihr müsst die abgeben und man sieht eigentlich immer dieselben Ergebnisse, die Kinder sind am Anfang wütend und verzweifelt und dann schieben sich ganz andere Sachen.
Und plötzlich, am Ende ist es eine Lösung für sie.
Das ist wie
eine Droge, ja, und in der Schule, es heißt immer mit der Digitalisierung, aber Digitalisierung heißt nicht, dass ich irgendwie stundenlang irgendwo rumscrollen muss und mir Sachen, die gefaked sind, irgendwie angucken muss. Oder eine Stimmung verbreitet wird im Internet, der ich dann ausgesetzt bin. Digitalisierung, ich meine, wenn in Schulen wenigstens den Kindern beigebracht wird, okay, wie google ich richtig, wie verhalte ich mich richtig im Internet oder wie kann ich eine Wahrheit herausfinden, und in diesem Schwall von Nachrichten, von Informationen, die ich gar nicht mehr, die uns als Erwachsener ja schon schwerfällt, teilweise so zu sondieren. So, okay, wo kann ich jetzt, wo finde ich jetzt die Wahrheit daraus? Und ich finde, das ist viel wichtiger, den Kindern beizubringen. Anstelle irgendwie, es wird immer so, ja, aber du kannst ihnen das Handy ja nicht entziehen. Ich rede nur über die Sachen, die nicht einem nicht gut tun. Und das ist wirklich die stundenlange Scrollen von irgendwelchen Fake-Bildern und
es ist ja auch es ist ja auch unterhaltsam und es ist ja klar, was im Gehirn passiert. Mhm. Ne? Es ist das Belohnungssystem, wenn du ein Like kriegst, es ist Unterhaltung, es ist, also ich verstehe schon, warum das für Kinder und auch für überhaupt für viele Menschen reizvoll ist. Ich kann mich davon auch nicht freisprechen, dass ich eigentlich nur was nachsehen will und plötzlich merke ich, dass ich seit einer halben Stunde mir irgendwelche Sachen angucke und vermeintlich inspiriert bin. Vielleicht mache ich mir auch was vor. Manchmal sind es leere Inhalte, manchmal habe ich neue Ideen dadurch. Mhm. Aber ich bin eben auch sehr viel älter. Ich kenne das davor noch und ich kann es anders gewichten. Mhm. Und ich glaube, das ist das. Es ist so, so ähnlich wie mit Corona, das gab es vorher nicht. Ne? Man weiß nicht, es gab die Digitalisierung vorher nicht. Man weiß nicht, was das jetzt ist. Ihr habt gemeinsam 4 Kinder, wenn man so will. Den ganz unterschiedlichen, wie ist denn der Plural von Alter? Altern sind.
Ja.
Ja, aber es klingt ein bisschen komisch. Unterschiedlich alte Kinder.
Ja, genau.
So. Das ist sehr gut gelöst. Und insofern, das betrifft sie alle auf eine gewisse Art und Weise. Deswegen weiß ich auch, dass
ja, und man sieht auch, ja, ne, vor allem die Älteren natürlich, die sehr gut Nein sagen können und wirklich davon auch Abstand nehmen. Also gar nicht eben wirklich darum surfen oder irgendwas. Und die Jungen dann da ganz anders mit aufwachsen. Mhm. Und wie gesagt, ich finde ja gar nicht, dass es schlimm ist. Ich meine, es gibt ja auch tolle Unterhaltung, auch in Kurzversionen im Internet.
Weil du das jetzt, das musst du sagen.
Ach so, das muss ich sagen.
Eure Serien sind so. Na klar.
Nein, aber ich rede ja wirklich von diesen, ja, gefakten oder sei es Bildern oder irgendwie diese Nachrichten, wo man sagt, oder gewaltverherrlichenden Dingen, also oder Videos und so. Und alles kann man ja wirklich gleich sehen, bildlich sehen. Und das finde ich wahnsinnig gefährlich. Ich rede hier gar nicht von einer Unterhaltung. Wenn man sich jetzt anguckt, ich finde das zum Beispiel wahnsinnig praktisch, wenn man sagt, okay, ich möchte jetzt irgendwie, keine Ahnung, Regal bauen. Wie mache ich das am besten? Oder irgendwas ist kaputt, ein technisches Gerät. Da kannst du eine Anleitung auch zu finden, wie baue ich das jetzt oder was muss ich jetzt machen und so. Das finde ich wahnsinnig praktisch. Natürlich. Mhm. Ne? So eine Sachen, die meine ich auch gar nicht. Solange man einen Mehrwert hat, dass man was lernt, dass man oder eine gute Unterhaltung hat. Aber das ist ja nicht unbedingt das, was die meisten Jugendlichen und Kinder sich eben angucken.
Das ist aber auch wiederum eine Gewichtung. Für die ist möglicherweise, das ist einfach auch der Gap der Generationen. Die gute Unterhaltung was ganz anderes als für dich. Es geht denen möglicherweise am Arsch vorbei, wie sie das Regal zusammenbauen. Ja, vielleicht finden sie es in fünf Jahren interessant oder hilfreich.
Klar, die gucken sich wahrscheinlich, wie schnell fährt das Auto oder wie viele Drehungen oder was auch immer.
Neues Video, neue Hip-Hop. Band, was auch immer. Es ist wahnsinnig verführerisch, weil dieses Thema auch so viele andere Themen noch im Schlepptau hat. Aber wir machen jetzt hier einfach mal einen Cut. Der Song, den wir eigentlich spielen wollten, von Madonna, Like a Prayer.
Ja.
Das Video ist ja irgendwie auch, glaube ich, jedem...
Wo sie am Kreuz.
Wo man so von Blasphemie sprach. Ja. Und wie kann sie denn mit einem und so weiter. Hast du auch gesehen damals. Natürlich, na klar. Und hattest du dann ein schlechtes Gewissen, wenn du den Song gehört hast? Nein.
Nein.
Nein, okay.
Life is a mystery. Everyone must stand alone. I hear you call my name, and it feels like home.
Radio 1. Hörbar Brust.
Die Schauspielerin Bettina Zimmermann ist heute hier zu Gast. Ich bin Ihnen nie begegnet, aber ich weiß, dass es sie gab. Ingetraut, Mohrchen.
Mohrchen.
Und Hubertus.
Ja. Oh, meine Eltern.
Deine Eltern. Mutter war Reiseverkehrskauffrau.
Ja, naja, ja. Notgedrungen, mehr oder weniger. Meine Mama wollte eigentlich immer Gartenbauarchitektin werden und was sie bis heute auch noch als Hobby immer wieder gemacht hat. Sie hat ganz viele Gärten in ihrem Leben angelegt, durfte das damals aber nicht werden, weil es kein Beruf für Frauen war.
Ach.
Ja, das wurde ihr verwehrt sozusagen, also beziehungsweise auch von ihren Eltern gesagt, nein, das geht nicht. Und dann war so ein klassischer Beruf, oder gerade ein Beruf, der neu aufkam, mehr oder weniger war Reiseverkehrskauffrau. Und da hat meine Mama aber auch lustige Geschichten immer erzählt, weil sie einer Gruppe gehörte, die auf Mallorca sich Hotels angeguckt hat, ob man die in den Katalog mit aufnimmt oder nicht. Und deswegen hat sie immer ganz lustige Geschichten oder beziehungsweise viel so von Mallorca erzählt. Aber wo es eben so mini, klein, also es waren mehr Pensionen ja als Hotels irgendwie, nicht so wie man das heute kennt. Und ja, und dann hat sie aber meinen Papa, also die waren sehr früh schon zusammen.
Wie haben die sich kennengelernt?
Die haben sich beim Federballspielen auf der Straße.
Beim Federballspielen?
Ja, mein Papa war am Anfang gar nicht interessiert an meiner Mama. Und meine Mama war aber von Sekunde eins an in ihn verknallt. Und die hatte so ganz po-lange Haare gehabt, irgendwie hat sie immer erzählt. Und naja, aber weil meine Mama dann so gut Federball spielen konnte und so, war mein Papa dann doch interessiert. Er dachte, okay, die ist dann nicht so typisch Mädchen. Und ja, meine Mama war immer so eine Anpackerin, die war so ein Kumpeltyp und ich glaube, meine Mama war 14 oder 15, sie ist jetzt 84 geworden und mein Papa ist leider kurz vor Corona gestorben und waren ein Leben lang zusammen und haben drei Töchter, meine beiden Schwestern und mich.
Ich habe die Traueranzeige gesehen. Mhm. Und da gab es in der letzten Zeile, er wird uns fehlen, mhm, und die letzte Zeile war eine, und allen Hunden, also da war so eine Hundetatze. Mhm. War er so ein Hundefan?
Total. Also wie gesagt, wir waren immer schon eine wahnsinnig tierliebe Familie. Also wir haben wirklich, bei uns haben Leute wirklich Tiere manchmal abgeladen, muss man fast sagen, weil sie gesagt haben, wir schaffen es nicht mehr oder irgendwas. Und bei uns wurden sie immer aufgenommen und wir haben sie dann vermittelt oder so. Und gerade was Hunde anbelangt, ich hatte mal in Bulgarien gedreht und Bulgarien, zu einer Zeit, wo die das Tierschutzgesetz noch gar nicht kannten oder überhaupt irgendwelche Regelungen, was man da zum Schutze der Tiere einhalten sollte. Und
da gab es viele Straßenhunde, ne?
Wahnsinnig viele Straßenhunde. Und das hat mich psychisch sehr fertig, mhm, oder sehr mitgenommen, muss ich gestehen. Und vom Drehen, ich weiß nicht, man hat dann einen Fahrer gehabt, der einen morgens immer abgeholt hat. Und mein Fahrer, da habe ich immer gesagt, hol mich bitte morgens früher ab, weil ich habe dann wirklich Hundefutter verteilt an manchen Plätzen, wo ich wusste, da ist eine Mutter mit frischem Welpen und sowas alles. Und dann habe ich mich während des Drehs dort noch einer Organisation angeschlossen, die sich um die Straßenhunde gekümmert haben, die eingefangen haben, dann mit der tierärztlichen Hochschule dort, die kastriert, sterilisiert haben, und dann zwar wieder auf die Straße zurück, also weil es gab gar nicht so viele Leute, die jetzt die Hunde aufnehmen konnten. Aber
dass sie sich nicht weiter vermehren.
Dass sie sich nicht weiter vermehren, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gab es eine Tötungsstation. Die Hunde wurden immer eingefangen und dann zu einer Tötungsstation gebracht. Und die eben kastriert, sterilisiert waren, die haben dann eine bestimmte Markierung gekriegt in Form eines Halsbandes, rot und blau. Und die durften nicht eingefangen werden. Und deswegen, also das war die einzige Möglichkeit, wo man da was machen konnte. Und ich hatte dann zu dieser Station auch einige Hunde gebracht, die bei uns auf dem Filmgelände waren. Und unter anderem Border Collie Labrador Mischling irgendwie und die Lola. Und ich hatte dann, als ich die eben zu dieser Organisation gebracht habe, bin ich nach Hause geflogen und drei Monate später, als sie auch, also man musste die in Quarantäne sozusagen bringen, konnte ich dann eine Ladung Hunde abholen und habe damit Lufthansa damals, da bin ich geflogen, noch einen Deal ausgemacht, dass sie nicht so viel Kilos für die Hunde berechnen, dass das günstiger ist. Dann haben sie ein paar Hunde so mitgenommen und auch das war echt jetzt ganz nett. Ja. Und dann konnten am Flughafen die ich vermittelt hatte, dann abgeholt werden. Und Lola wurde aber nicht abgeholt. Und die habe ich dann über Weihnachten mit nach Hause genommen und dann hat sich meine Mama da total drin verliebt und die hatten aber schon einen Hund. Und dann hatten sie zwei Hunde. Und ja, wir hatten immer Hunde gehabt, also wir waren immer eine Hundefamilie.
Und das Haus, du hast es vorhin schon gesagt, in dem ihr groß geworden seid, dein Vater war Bauingenieur, hat das auch selbst, die haben das zusammen entworfen.
Meine Mama und mein Papa, die hatten genaue Vorstellungen gehabt, haben es sehr offen und so, also wirklich so mit einem Mittelpunkt, so, wo sich immer die Familie trifft und so einen großen Raum entworfen, sehr offen mit oben, mit so einer Galerie und so und haben aber wirklich Stein für Stein auch da das meiste selber gebaut, also weil so hätte man das gar nicht damals bauen können in dem Sinne und Insofern war viel Platz für die Familie, viel Kreativität war in diesem Haus vorhanden. Also wir waren eine sehr kreative Familie immer und eben eine tierliebe Familie.
Wenn du dein Leben mit dem Leben von Freundinnen und Freunden und Bekannten vergleichst, man tauscht sich ja immer mal wieder aus, ist dir gewahr, wie besonders das offenbar bei euch zu Hause gewesen sein muss, mit diesem Vertrauensverhältnis, das ihr alle zueinander hattet und total. Auch diese Liebe, die total. Da, die sich vermittelt, wenn man da ein bisschen was drüber erfährt?
Total. Also es war klar, als Kind kennt man es nicht anders in dem Moment. Und bei uns war es jetzt nicht, dass da ein Reichtum vorhanden war oder so. Das gar nicht, sondern es war einfach nur, ich wusste, egal was war, ich konnte immer zu meinen Eltern kommen. Die waren jetzt auch streng, also es war jetzt nicht so, dass, also wir hatten wirklich unsere Regeln einzuhalten.
Welche zum Beispiel?
Also, nee, wir mussten unter der Woche, gab es einen Plan und unter der Woche hatte dann einer von uns musste immer das Kinderbad sauber machen, die andere musste den Flurstaub saugen und die andere so einen anderen Raum, wo Jacken, Schuhe, so eine Garderobe auswischen, den Sand rauswischen und sowas alles und man musste jeden Samstag sein Zimmer picobello aufräumen und mein Papa kam dann auch mit dem Finger, mit dem besagten
Zeigefinger.
Mit dem Zeigefinger und fuhr dann so über die Regale und guckte, ob man wirklich Staub gewischt hat. Und ich habe zu der Zeit Schildkröten gesammelt, so Setzkästen. Man hatte früher noch so Setzkästen gehabt, weil ich mir damit angetan habe, da habe ich jedes Mal geflucht, jeden Samstag. Weil ich natürlich immer nur so drumherum gewischt habe. Und er hat aber die Dinger hochgenommen und hat dann mit dem Finger drunter. Und also ja, und dann wurde einem Taschengeld abgezogen oder man hatte Fernsehverbot und so. Also das hat man natürlich gehasst als Kind, aber je älter man wurde, umso mehr hat man für diese Struktur oder für dieses Erziehen natürlich den Eltern gedankt. Und
hast du
aber
das
die hatten in vielen anderen Sachen Freiheit.
Hast du das an eure Kinder weitergegeben? Müssen die auch sauber machen?
Ja, das auf jeden Fall. Also das klappt mal mehr oder mal weniger, aber ich sage immer, man darf, so wie bei meinen Eltern das auch war, man durfte eine kreative Phase, da durfte man freien Lauf lassen. Nur samstags war dann halt so ein Aufräumtag. Also wenn man jetzt was gebaut hat, wenn die Kinder jetzt was aus Lego bauen, was ganz toll aussieht, würde ich jetzt auch nicht sagen, das musste ich jetzt wegräumen oder so. Das auf keinen Fall. Also das wird dann immer so geguckt, wie ist es gerade. Aber wenn da wirklich irgendwie das Zimmer dann zugemüllt wird, wie es dann gerne bei so dem Teenager in seinem natürlichen Habitat irgendwie, wenn man den so beobachtet, dann muss da schon natürlich das ganze Geschirr, das ganze, alles, was da nicht reingehört, was langsam mit einem spricht und so, das muss langsam aus diesem Zimmer entsorgt werden, natürlich.
Mhm. Und aber sowas wie Bad sauber machen, das
auch.
Okay.
Das Toilettenschrubben, also das ist auch, ich bin zum Beispiel, wenn die Kinder auch ein Praktikum in der Schule machen oder so, plädiere ich ja immer dafür, es bringt nichts, wenn die jetzt zu irgendeiner Bank gehen oder zu irgendeinem, in eine Firma rein, wo sie dann meist gar nicht viel mitkriegen. Also ich bin eher dafür, dass sie dann wirklich in so ein Hotel gehen oder irgendwo hingehen, wo sie was lernen. Und Hotel ist einmal ganz toll, weil sie wirklich lernen, Toiletten zu schrubben und wirklich sauber zu machen, auch effektiv und schnell. Also nicht so, ja, mache ich und dann irgendwie kommt man 2 Stunden später ins Zimmer, sieht genauso aus wie vorher, nur einen Pulli zusammengelegt. Also das so Praktikum im Hotel kann ich immer sehr empfehlen für Kinder.
Was du nicht mitgebracht hast, When Will I Be Famous?
Oh Gott,
ist aber ein Song, den du gehört hast, ne?
Nee, das war, den hab ich.
Wir spielen den nicht, keine Angst.
Ich glaube, ich war 11 oder 12 oder so und habe diese Single von Freundinnen zum Geburtstag geschenkt bekommen. Das weiß ich noch. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Band hieß.
Ich glaube, Bros.
Ja, dann Single. Ich hatte noch nicht mal einen Plattenspieler. Musste ich zu meiner Schwester immer gehen, um das zu hören. Ich weiß auch noch, ich habe mit 13 oder 14 hatte ich von meiner Tante, meiner Patentante und meinem Onkel eine CD von U2 geschenkt bekommen. Ich habe das ausgepackt. Ich wusste gar nicht, was das ist. Ich wusste nicht, weil ich kannte bis dato nur Platten. Und das war, da hatte man noch keinen CD-Player. Da hat auch noch eine CD 50 Mark gekostet. Und die wussten, ich bin so ein großer U2-Fan und haben mir eine CD geschenkt. Aber ich konnte die, ich glaube, 2, 3 Jahre überhaupt nicht abspielen. Hatte sie aber zu Hause, weil ich das Bild so schön fand, weil der stand da so bei mir im Regal. Und ich war eine der ersten überhaupt im Freundeskreis, die eine CD hatte, aber keiner konnte sie hören.
Bei vielen ist es umgekehrt, die haben jetzt ihre Plattencover da stehen, aber keinen Plattenspieler mehr.
Also,
obwohl ja Vinyl ein wahnsinniges Revival, aber ich weiß nicht. Also ich glaube, und bei manchen Leuten, aber das ist ja nicht, es betrifft jetzt, hast du dir wieder einen Plattenspieler gekauft?
Nee, wir haben zwar noch einen abgestellt sozusagen, aber also jetzt ein Kabuff hätte ich jetzt beinahe gesagt, aber
ihr hört keine
nee, das, nee.
Fury in the Slaughterhouse hast du mitgebracht und wer aus Hannover stammt, weiß, dass das, also es gibt nicht nur die Scorpions, Leute.
Genau.
Das ist echt immer so.
Klaus, also, wir haben nicht gern, aber Fury ist auch gut.
Hannover hat ja, wie wir wissen, irgendwie wirklich ein Imageproblem. Es ist nicht so, es ist nicht so verrückt wie Berlin. Es ist nicht so elegant und Understatement wie Hamburg. Es ist nicht so weich und warm wie Köln. Es ist nicht so traditionell wie München. Hannover ist so eine 2 bis 3 in der Wahrnehmung vieler. Mhm. Und dann kommt noch hinzu, dass man, um sich irgendwie über Wasser zu halten, versucht, die Scorpions wenigstens rauszuzaubern und zu sagen, doch, es gibt schon noch Leute, die zu Weltruhm gelangt sind. Gut, Fury and the Slaughterhouse hatten immerhin, glaube ich, vor 2 Jahren oder so ein Revival.
Ein Revival. Und ich habe die rausgesucht, weil die lustigerweise bei uns am Gymnasium noch als Schulband aufgetreten
Ach,
sind.
Guck.
Und da hatten sie allerdings, ich glaube, es hat 1 Mark oder 2 Mark Eintritt gekostet damals, weil die eben schon so ein professionelles Equipment hatten, was sie mitbringen mussten.
Mhm.
Und das war so eins der, ja, könnte man fast sagen, ersten Konzerte, glaube ich, von denen in Großburg, also jetzt oder beziehungsweise generell. Und dann fingen die auf einmal an, wirklich groß zu werden. Und das war Wahnsinn. Also die waren bei uns da wirklich ja, sehr umtriebig und total angesagt. Und ich mag die bis heute sehr, sehr gerne hören.
Won't forget these days. Fury in the Slaughterhouse. Die Schauspielerin Bettina Zimmermann ist heute hier zu Gast. Dass diese Zeit kam, in der du angefangen hast oder in der ihr angefangen habt, auf Jungs zu schielen als Mädchen und umgekehrt, klar. Aber vorher kam noch die Zeit, in der du angefangen hast mit Kunstturnen. Und wer das macht, der hat erfahrungsgemäß jedenfalls, das ist oft an einen Verein gekoppelt, das ist oft an Training 3-4 Mal in der Woche gekoppelt und vor allen Dingen an Wettkämpfe, was Eltern besonders lieben, dass sowas ja dann irgendwie an den Wochenenden stattfindet. Bei euch wahrscheinlich auch.
Bei uns auch, ja. Ich habe mit 6 Jahren angefangen. Wir hatten ganz, ganz tollen Trainer, Herr Appel. Oder die Familie Appel, die war sehr stark vertreten im Leistungssport Kunstturnen. Und das war unser Trainer und seine Kinder, die Isabel, die war auch deutsche Meisterin mal. Und also ja, im Dorf waren viele sozusagen oder sind viele zum Kunstturm gegangen. Und wenn man dann ein bisschen sich angestrengt hat oder ein bisschen mehr trainiert hat, dann hatte man die Möglichkeit, in diesen Leistungskurs zu kommen. Und dann ist man auch nach Hannover gefahren und hat da im Bundesleistungszentrum, im BLZ trainiert. Und das war ja 4-mal die Woche bis 5-mal die Woche Training und am Wochenende dann Wettkämpfe. Aber die Wettkämpfe, das ist, also die Eltern waren dann irgendwann raus, weil man ist dann gemeinsam, irgendeiner ist immer gefahren und da ist man dann mitgefahren. Aber es war sehr zeitintensiv, aber auf der anderen Seite gab es ja nichts drumrum. Also man hatte ein Hobby und was einem wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Man hatte da seine Freunde auch in dem Sportverein und das war toll, das war eine tolle Zeit. Die möchte ich nicht missen, aber ich habe auch so das ein oder andere von damals so wie ich mit.
Aber wahrscheinlich auch eine gute Körperspannung, kann ich mir vorstellen. Ja, und wahrscheinlich auch eine ganz gute Muskulatur, die dir eine gewisse Stütze gibt.
Genau, ja, also Kunstturner sind so wie so kleine Kraftpakete, ja. Und ich musste dann auch aufhören mit 14, weil ich einfach dann in der Pubertät zu groß geworden bin. Und wenn man dann auch weibliche Formen bekommt, dann kann man wieder neu ansetzen mit dem Trainieren, wie man springt, wie man, also das ist, deswegen werden die ja immer manchmal versucht, klein gehalten zu werden oder beziehungsweise eben, dass sie nicht so weiblich werden. Das war ja früher auch, ganz früher jetzt in 80ern und so, auch so mit Doping oder mit irgendwie, also bei uns jetzt nicht, um Gottes Willen, aber das, dass man dann das mal sieht. Und wenn man dann zu groß wird, dann ist es wahnsinnig schwierig. Und ich zehre davon immer noch, sagen wir es so, wenn ich richtig intensiv trainiere, dann geht das relativ schnell, dass ich da wieder gut alles in Schuss bringe. Aber ich habe eben auch 3-fachen Bandscheibenvorfall im Halswirbelbereich und so eine Sachen. Also
okay. Und wann ist dir aufgefallen, dass du Zahlen farbig siehst oder zumindest anders wahrnimmst als andere Menschen?
Recht spät, ehrlich gesagt. Das kam auch in irgendeiner Talkshow, wie war denn das? In irgendeiner Vorbereitung? Also es ist mit Sicherheit jetzt vor 12 Jahren oder 15 Jahren oder so erst gewesen. Da hatte ich mich im Vorfeld mit jemandem unterhalten zu einer Talkshow und so ein Vorgespräch. Und dann kamen wir irgendwie auf Zahlen, weil ich glaube, so Doku kam gerade irgendwie so auf. Und ich liebe halt so Zahlen. Zahlen beruhigen mich. Ich liebe so, je schwieriger irgendwie, jetzt gar nicht die Rechenaufgaben, sondern so Logik-Sachen mit Zahlen, finde ich großartig. Das ist immer so mein Erholungselixier im Urlaub. Dann kam er darauf zu sprechen und dann meinte ich, naja, die 7 ist ja blau und so. Und weil so, wie die 7 ist blau? Ich so, naja, die ist ja auf dem blauen Strang so. Und dann kam ich da drauf und er so, nee, ich sehe die Zahlen nicht farbig. Ich so, doch, natürlich, man sieht doch, man hat doch zu, wenn man an eine Zahl denkt, ist doch da eine Farbe. Und dann meinte er so, nee, das ist nicht so. Ich so, okay. Und dann habe ich aber mal so bei mir zu Hause nachgefragt und dann stellte sich raus, dass ich die Einzige, also für mich war es bis dato, das war wirklich so mit Mitte 30 irgendwie oder Ende 30, war völlig normal, dass man Farben sieht, wenn man an eine Zahl denkt.
35.
Die hat ein ist blau mit ein bisschen Rot drin.
Siehst du dann eine 3 und eine 5 oder hat die 35 eine eigene Färbung?
Also das ist wie so ein, ja, ein Regenbogen hört sich jetzt so kitschig an. Irgendwie.
Farbverlauf.
Aber das ist wie Farbverlauf, aber so eine Welle, also so ein Farbverlauf. Und da ist es, wenn mir einer eine Zahl sagt, bin ich auf einem Farbverlauf, einem Part von diesem Farbverlauf
64.
Drauf. Die 6 ist grün und die 4 hat was Gelbes. Das ist zum Beispiel auch interessant, weil als Kind habe ich das ja auch schon gehabt, diesen Farbverlauf. Und wenn ich dann gedacht habe, also ich selber wandere mit auf diesem Farbverlauf, je älter ich werde.
Was heißt das?
Als Kind war ich unten bei den, also bis zur Zehnerzahl, also bis, ja, als ich 9 war, war ich noch in dem ersten Zehnerbereich. Als ich dann in die Teenie-Zeit kam, war ich vor der 20, also da war ich so in dem Bereich. Und
was meinst du damit?
Das ist völlig absurd, weil für mich das so völlig normal ist. Ja, da bin ich so in diesem, das ist so ein Strahl und ich wandere auf diesen Strahl, je älter ich werde, bin ich an der Zahl dran von meinem Alter. Und sehe dann, wenn ich jetzt zum Beispiel an eine 8 denke, muss ich zurückdenken. Also dann ist dieser Farbverlauf, oh Gott, das ist
abgefahren.
So,
nein, ich finde das toll. Nein, ich finde das sehr interessant.
Ist so hinter mir und ich bin schon so weiter gewandert. Und wenn ich früher, ich kann mich noch total daran erinnern, wenn ich so gedacht habe, oh, wie wird das mal sein? Und so, wenn ich so 40 bin, da habe ich so in die Zukunft von diesem Farbstrahl sozusagen immer geguckt. Also abgefahren. Wenn ich so eine Zahl... Also
hast du dich mal mit einer anderen, so einer Ästhetikerin...
Nee, habe ich noch nicht. Ich habe noch keinen getroffen, der das...
Das musst du doch unbedingt mal machen.
Also ich hatte ein bisschen so drüber gegoogelt und so. Das haben halt nicht viele Menschen. Ist jetzt aber auch nicht, dass ich irgendwie deswegen...
Es ist schon sehr selten. Es ist selten. Und das würde mich zum Beispiel reizen, dieses Vokabular, mit dem ich mich jetzt einfach schwer tue, ne, weil ich es nicht kenne. Aber das muss ja für dich... Das kann ich mir vorstellen, dass das was ganz Inspirierendes hat und was ganz Befreiendes, auch mit jemandem darüber zu sprechen, der dem
total,
es genauso
weil
geht.
Ich verstehe zum Beispiel, als ich mich mit Kai, mit meinem Mann drüber unterhalten habe, der sagt, nein, der hat genau das Gegenteil, ein totales Zahlenproblem, der kann mit Zahlen gar nichts anfangen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wie poppt denn bei euch so eine Zahl auf? Also was, ihr müsst da, das kann ja nicht einfach eine geschriebene 7 sein oder so, oder? Also ich meine, du hast du schwarz da drumherum oder weiß? Oder gar, was ist denn da? Bei mir ist alles bunt.
Ich sehe ja, also die 7 jetzt nicht unbedingt isoliert. So eine Ziffer nimmst du ja wahr. Ja. Wenn ich jetzt sage 7 Bäume, dann denke ich nicht 7 und dann Bäume, ja, sondern ich sehe dann 7 Bäume vor mir. Ich glaube auch, dass ich eine sehr bunte Fantasie habe. Und ich glaube auch, dass ich gar nicht unbedingt, dass es so abstrakt ist, dass ich das gar nicht unbedingt in Worte fassen kann. Da haben wir, gehen wir zurück in dieses, was ich jetzt wahrscheinlich fälschlich vorhin Intuition genannt habe, aber einfach so eine nicht benennbare, ist ein bisschen wie unter der Wasseroberfläche, dass man nicht genau weiß. Und das haben wahrscheinlich viele Menschen, wir können es nicht miteinander vergleichen.
Nee, also weil für mich das eben, wie gesagt, das kam ja auch bei mir sehr spät erst auf irgendwie. Und für mich war bis dato völlig normal, dass jeder... Sag ich mal, also wenn an Zahlen denkt, ist es halt für mich was Schönes. Also weil ich sehe immer was Buntes.
Toll, schön. Gut.
Ja,
gut.
Kleinen Musik habe ich.
Nee, das...
solange es bunt ist, ist alles schön. Ist alles gut.
Wir spielen jetzt einen Song, von dem ich weiß, dass eigentlich 85% all der Menschen, die mir hier glücklicherweise regelmäßig gegenüber sitzen, mit diesem Lied eigentlich was anfangen müssen und dass dieses Lied eigentlich untrennbar zu ihrem Leben gehört hat, aber niemand bringt es mit. Chaka Khan, Ain't Nobody. Ich habe da sehr viele Nächte nachgetanzt, also ja, nicht nur nach diesem Song, ja, aber es ist für mich auch, ein, wie für dich wahrscheinlich auch, Hannover, mhm, da gibt es oder gab es ganz tolle Clubs und Diskotheken in der Zeit, in der ich groß wurde und Teenager war und dann auch in den 20ern. Tolle, tolle Clubs. Mhm. Und alle können sich einigen auf die Backwaren-Disco. Ja, die Backwaren-Disco ist so in etwa das Ikea der Musik, weil mhm, da ist es immer voll, mhm, immer, immer voll und alle gehen da mehr oder weniger oder sind da gerne hingegangen. Genau. Irgendwie alle haben sich da getroffen und gemischt und es waren Rondellen, ganz großer, ja, verglaster, weißer Raum mit einer riesengroßen zentralen Tanzfläche und sehr guter Musik.
Ja, und das war wahnsinnig schwierig, da reinzukommen. Die hatten wirklich eine harte Tür, also nicht jetzt das, ja, also eine harte Tür, was die Kontrollen anbelangt, was das Alter angeht. Und wir hatten damals, ja, bei unserer Gruppe waren eben manche schon 18, die durften da rein. Ich war noch 16 und 16 war damals, kennst du das Checkers noch?
Ja, aber das war nicht meins.
Ja, mhm, da durftest du aber bis 16, also mit 16 rein bis 24 Uhr.
Ja, ja.
Und dann hier kam immer so ein Song und jetzt müssen wir leider alle unter 18-Jährigen und das war immer wahnsinnig peinlich, dann da raus zu müssen. Also weil man vorher ja irgendwie dachte, hey, ich bin so cool und lässig, ich bin jetzt hier drin und dann musstest du da raus. Und deswegen wollte man eigentlich auch schon mit 16, 17 in die Buggy. Und im Freundeskreis hatten wir auch welche, die schon 18 waren und so und die sind dann da reingekommen die, und dann hatten wir, oh Gott, jetzt erzähle ich hier die kriminelle Seite. Wir hatten dann diesen Stempel. Man hat ja damals noch einen Stempel, ja, bekommen. Und dann, wenn du mit einem Aufkleber auf einen Stempel gehst, und dann hatte einer immer so zwei, drei verschiedene farbige Filzstifte mitgehabt, hat den Aufkleber auf einen frischen Stempel, den weg, dann da wiederum mit der passenden Farbe, wie geht, mhm, schwarz oder dunkelblau oder rot, was sie dann an dem Tag hatten, das nachgezeichnet und dann konntest du das bei dir drauf machen. Und dann hatten wir Glück. Oder noch was ganz anderes. Meine Schwester und ich sahen uns relativ ähnlich, als wir 16, 17, 18 waren. Und sie war 3 Jahre älter. Als ich 17 war, war sie schon 20. Und durfte ich manchmal ihren Perso nehmen.
Ja.
Und dann kam ich da auch rein. Und dann kam ich in
den, also weißt du,
war ja auch absurd. Meine ganzen Freunde waren da drin. Und nur weil ich immer die kleinste, jüngste war, ich war ja auch bei meinen Schwestern, ich war immer die jüngste, durfte ich da nicht rein. Und das wir wissen, meine Mama
also
das nie hören.
Also wenn das Kriminellste deines Lebens war, also ganz ehrlich, dann ist dein Platz im Himmel auf jeden Fall sicher, wenn du da hin willst. Kannst du dir ja noch überlegen.
Ja,
man merkt, wie unangenehm es dir ist, darüber zu sprechen. Also wir hören jetzt die wunderbare, wunderbare Chaka Khan mit Ain't Nobody. hörbar@radio1.de, das ist unsere E-Mail-Adresse. Bettina Zimmermann ist mein Gast heute, die Schauspielerin. Wir stecken immer noch, wir stecken eigentlich gerade erst in der Backwaren-Disco und das muss sich jetzt sofort ändern, weil die Zeit natürlich davon rast. Wir müssen uns der Gegenwart irgendwie annähern. Also, du hast in Hannover dein Abi gemacht, hast auf der Schule vorher schon die Theater-AG kennengelernt und da wahrscheinlich dann gewusst, okay, alles klar, das ist es. Davon gehe ich jetzt mal aus. Du musst sofort ein Veto einlegen, wenn ich es falsch sage.
Nicht nur auf der Schule, auf den Schulen, ich war immer gerne. Also immer, wenn irgendwo was aufgeführt wurde oder so, war ich total gerne dabei. Aber gar nicht jetzt, um auf der Bühne zu stehen und dann unten gucken einen die Leute an und mit Applaus. Ich habe diese Arbeit daran so geliebt. Dieses Beisammensein, dass man dann wirklich gemeinsam etwas, ein Stück erarbeitet, mhm, und was ausprobiert. Das fand ich wahnsinnig toll.
Hast du denn auch Theater gespielt eigentlich?
Nee, habe ich, also in der ganzen Schulzeit und so, ja, in der Ausbildung, aber nicht dann später als Schauspielerin. Weil ich hatte relativ gleich zu Beginn tolle Angebote gehabt von Film und bin dann ja in den Film rein und dann, als ich dann Mama wurde, war es für mich einfach so, dass, mhm, ich gesagt habe, nee, jetzt nicht, aber irgendwann möchte ich doch dann mal wieder so ganz zu den Anfängen.
Du hast dann viele Jobs gemacht, um dir deinen Schauspielunterricht, mhm, leisten zu können, bist nach Hamburg gegangen, mhm, und dort ging es erst mit kleineren Rollen los und dann kam das, wie ich es vorhin, oder wie wir es vorhin schon sagten, so ins Rollen. Mhm. Das waren dann auch so Filme, Erkan und Stefan oder Mondscheintarif, mhm, zum Beispiel, Ildiko von Kürti. Das waren so Verfilmungen, da gingen unglaublich viele Leute einer Generation, mhm, oder zweier Generationen ins Kino. Und dann kann ich mir vorstellen, dass du dann wenn ich jetzt sage, auf einen Schlag bekannt wurdest, aber du wirst schon gespürt haben, dass es, wenn so ein Kassenschlager, wie auch immer man es nennt, wenn der ausgestrahlt wurde und erfolgreich war, dass die Leute dich plötzlich erkannt haben.
Ja, lustig war es eigentlich, irgendwie wurde mir das so ein bisschen erst bewusst oder nicht bewusst. Also ich sag mal, mir ging es nie darum, irgendwie bekannt zu werden oder so. Mir hat das einfach wirklich wahnsinnig Spaß gemacht, das Arbeiten an sich. Und erst als meine Mutter meinte irgendwie, Mensch, ihre Freundin oder ihr Freundeskreis und so, die haben einen Film im Kino sich angeguckt und wo ich mit drin war und so, und dachte ich, ja. Lustig, okay, die gucken sich jetzt meine Arbeit sozusagen an irgendwie, das fand ich spannend, aber weiß nicht, ich freue mich einfach, wenn die Leute Spaß haben an dem, was ich mache, dann freut mich das unheimlich und gar nicht jetzt so, juhu, ich spiele da mit oder so, sondern wirklich einfach, wenn ich sage, auch Mensch, wenn ich euch den Tag oder den Moment versüßen konnte oder eine gute Unterhaltung bieten konnte, dann finde ich das großartig.
2008 bist du Mutter geworden, deines ersten Sohnes, und hast dich nach der Geburt ein Jahr, hast du so eine Auszeit genommen, wahrscheinlich hat der Vater, hat er in den USA gearbeitet in der Zeit, ich weiß es nicht, und hast in den USA gelebt, bist dann aber wieder zurückgekommen. War der Plan möglicherweise auch da zu bleiben oder wusstest du, das war einfach,
ich wollte einfach erstmal Mama sein, also das war, ich wollte nicht gleich mein Kind sozusagen wieder abgeben. Und so, das war ganz bewusst. Und da der Vater in Amerika gelebt hat oder wir generell zu der Zeit in Amerika waren, bin ich dann rüber und und dann waren wir da. Und das war eine tolle Zeit, die möchte ich auch nicht missen. Und habe dann aber ganz normal wieder hier gearbeitet, also weitergearbeitet danach.
2014, ich weiß nicht, ob ihr euch da kennt. Also nee, Quatsch, ihr kennt euch ja schon ganz lange, Kai Wiesinger und du. Er hat auch mal irgendwann eine Laudatio, glaube ich, auf dich gehalten, bei so einer Preisverleihung. Das ist irre lange her, ne?
Also beim New Faces Award, und das wussten wir beide nicht mehr irgendwie, dass er die Laudatio gehalten hat. Ich konnte mich auch nicht daran erinnern, dass er die gehalten hat. Und das war ganz lustig, weil irgendjemand meinte, Mensch, der hat dir ja sogar mal einen Preis übergeben. Und ich so, was für einen Preis hast denn du mir mal gegeben? Und das ist, man ist sich natürlich immer mal wieder begegnet in dieser Branche. Und wir hatten auch Filme vorher schon gemeinsam gedreht und kannten uns gegenseitig, also
Und dann seid ihr zusammengekommen, seid bis jetzt glücklich zusammen, seid das, was man eine Patchwork-Familie nennt, also da sind, ich habe es vorhin schon gesagt, 4 Kinder unterschiedlichen Alters und auch zwei gemeinsame Babys sozusagen, Projekte, die ihr realisiert habt, ein ganz neues, aber um das Neue einzuführen oder davon zu erzählen, können wir ja mal ausholen ein bisschen und über das Alte sprechen. Denn damit ist euch ein Coup geglückt. Ich weiß nicht, wann war es, 2015? Wann ging es los? Genau, der Lack ist ab. Eine Miniserie, wenn man so will, mit Episoden, die so 15 Minuten ungefähr dauerten. Ich weiß nicht, ob ihr die Ersten wart, aber ihr hattet einen Deal mit Amazon Prime als Deutsche. Hilf mir.
Also, es war so, wir hatten, erstmal war die Idee da, eben gemeinsam eine Serie zu machen, über ein paar aus dem Eheleben oder aus dem Familienleben Geschichten zu erzählen, die einfach jeder kennt. Also wir wollten einfach, dass der Zuschauer sagt, oh, bei denen ist es genauso wie bei uns. Und Kai hat die Bücher geschrieben und wir hatten das wirklich auch auf eigene Kosten am Anfang, weil wir gesagt haben, wir wollen nicht mit dem Sender zusammengehen, wir wollen wirklich die Bücher so schreiben, die Geschichten so erzählen, wie wir sie erzählen möchten, ohne dass jemand sagt, oh, das Wort kann man nicht sagen oder die Sprache oder so.
Vielleicht ganz kurz transparent zu machen, weil viele Zuhörerinnen und Zuhörer ja gar nicht wissen, dass das oft, dass sehr gute Ideen eben auf diesem Prozess der Realisierung irgendwie scheitern, weil da die Spitzen abgeschnitten werden, weil Redakteurinnen oder Redakteure entweder nicht mutig genug sind oder keinen guten Sinn für Humor haben oder was auch immer.
Naja, manchmal heißt es einfach, es passt eher in unser Programm rein, wenn es in die Richtung geht oder wenn man das so macht oder so. Es ist ja auch, wir wollten ganz bewusst kurze Filme erzählen oder kurze Episoden erzählen mit 15 Minuten. Das ist ja auch ein Format, das gab es gar nicht im Fernsehen irgendwo. Und die Öffentlich-Rechtlichen fanden das gut, aber haben gesagt, wir wissen gar nicht, wo wir das platzieren sollen.
Ja, stimmt. Also auch das, dass die Mediatheken so
die gab's frei da noch
zugänglich.
Gar nicht.
Die gab es, glaube ich, gar nicht. Genau. Heute ist es ja
Es heute gab ja auch ja Netflix und so noch nicht zu der Zeit.
Ach, Netflix.
Das ist wirklich davor. Das gab es ja alles noch nicht. Es fing gerade so an, dass es überhaupt mal was im Internet gab, dass YouTube auch nicht mehr von diesen ganzen, was jetzt fast mehr TikTok ist oder so. YouTube fing auch an, dass man da so kleine Sachen mal sehen konnte und so. Also, das war was wahnsinnig Spannendes, was Neues, auf neues Terrain, auf dem wir uns bewegten. Und haben dann auch beschlossen, wirklich ohne große Unterstützung. Wir hatten damals MyVideo, die ein Budget dazu gegeben hatten. Die hatten aber waren eher dafür bekannt, dass sie so Ernährungssportler-Videos gemacht haben. Die hatten gesagt, wir probieren das mal aus und so und haben uns ein kleines Budget gegeben, was gerade noch nicht mal die Kosten gedeckt hat, großartig. Wir waren ein Mini-Team, ich glaube 7 Mann. Wie gesagt, ich habe Kostüm gemacht, ich habe Kai hat geschrieben, hat Regie geführt. Wir haben alle, jeder hat irgendwie was, Catering habe ich noch nebenbei gemacht, so ungefähr. Es war sehr schön, es war wahnsinnig schön. Also wir haben es geliebt, das zu drehen. Und dann war die erste Staffel, die war dann abgedreht. Und dann wurde unter anderem Amazon darauf aufmerksam, auch Vodafone und so, weil die gesagt haben, Mensch, das ist hier was, ohne irgendwie sendergebunden zu sein, was ganz Neues, was im Internet laufen soll. Das war was ganz Neues eben. Und dadurch haben wir sehr schnell sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Und Amazon hat dann gesagt, Mensch, das ist was für uns, weil die eben gerade mit Amazon Prime rauskam. Und
Und es gab noch nicht so eine deutsche Miniserie auch. Nee. Ne? Das war, damit wart ihr, glaube ich, auch vorher
der Wir waren das, genau, das erste Original. Und mit Pastewka, die hatten sie damals noch der deutschen Seite eingekauft. Und das war wahnsinnig spannend. Und wir haben dann am Ende, sind es dann 5 Staffel plus eine Sonderfolge geworden, die wir gemacht haben. Und das war eine tolle Zeit. Also weil es wirklich so auch viel für Deutschland selber ins Rollen gebracht hat, weil viel mehr Formate dann plötzlich aufpoppten, die weil die Möglichkeiten plötzlich ganz anders da waren, eben nicht auf Gelder oder beziehungsweise auf Sender angewiesen zu sein, weil dann auch Streamingdienste, auch Netflix dann gesagt, Mensch, wir können auch in Deutschland was produzieren. Und ja, da kam viel in der Zeit zusammen und das war wirklich so eine richtig gute Aufbruchsstimmung für unsere Branche.
Ja, das glaube ich. Das ist heute wahrscheinlich wiederum ein bisschen schwieriger, weil es unglaublich, also das auch da, also in welcher Geschwindigkeit sich die Dinge entwickeln, das ist einfach so absurd. Denn auch, ich meine, gerade erst gab es den ersten Streamingdienst und jetzt gibt es 1000 Streamingdienste.
Ja, und die ersten machen jetzt schon wieder, ziehen sich schon wieder zurück vom Markt, weil sie sagen, das funktioniert nicht. Also es gibt ganz viele, die überhaupt nicht aus den roten Zahlen rauskommen und also es ist schon, ja, also manchmal ist auch dieses Überangebot dann auch nicht gut, ne?
Also es heißt ja, dass der Markt das alles reguliert. Wir müssen mal gucken. Wir sind ja auch der Markt. Also wir sind ja auch der Markt. So, jetzt gibt es was Neues.
Ja.
2 Tage vor Weihnachten ging es, glaube ich, letztes Jahr ging es los. Bei aller Liebe.
Genau.
Wieder ein Format, in dem ihr beide mehr oder weniger improvisiert. Also ich glaube, die Texte sind schon geschrieben und die Pointen, aber man merkt schon, dass ihr so als Person mehr oder weniger interagiert und das mit sehr viel Luft versät.
Ja, aber naja, das ist das Interessante, weil das ist ehrlich gesagt so geschrieben.
Ah ja, gut. Dann
also
das
ist immer das ist immer dieses, weil wir gesagt haben, wir wollen so nah wie möglich am Zuschauer dran sein oder an der Zuschauerin und dass jeder Satz so, also dass man sich sofort damit identifizieren kann, sofort auch die Sprache mitbekommt, dass eben nicht eine geschriebene, gestelzte Sprache ist. Man sagt, so redet ja kein Mensch oder so. Wir wollten wirklich so, dass jeder, der sich das anguckt, sagt, ah, wie bei uns zu Hause, sich sofort damit identifizieren kann. Und es handelt halt, bei aller Liebe handelt hier jetzt von einem Paar, die ihren Kindern später nicht mal irgendwie einfach nur irgendwie materielle Dinge vererben wollen. Die wollen den Kindern Videobotschaften mitgeben, indem sie zeigen oder sagen können, wie sie mal selber als Menschen waren.
So war deine Mutter. Deswegen bin ich nie mit zum einen Tannenbaum
gekommen.
So war deine Mutter immer so mit versteckter Kamera und dann sieht man, wie nervig
das oder wie sie auch wieso sie manche Entscheidungen getroffen haben, dass sie den Kindern gewisse Dinge verboten haben oder wieso sie irgendwie keine Lebensversicherung abgeschlossen haben oder dies gemacht haben oder das. Und das verselbstständigt sich aber immer bei den beiden. Wenn die mit einem Thema anfangen und darüber reden, merken sie, hä, wie? Also das ist, was wir ja auch vorhin uns drüber unterhalten haben, dass jeder das dann trotzdem wieder anders sieht und sagt, nee, so, wieso war das überhaupt nicht gemeint da? Nein. So, und so kommen sie in so eine Alltagsauseinandersetzung, sagen wir es mal so, was für den Zuschauer sehr lustig dann ist, das anzuschauen.
Können Sie sich, könnt ihr euch anschauen bei YouTube, bei aller Liebe, jede Woche gibt es eine neue Episode und ein paar haben sich jetzt auch schon angesammelt. Also da kann man jetzt eine Weile bingen. Der Lack ist ab ist auch noch zu sehen über Amazon. Und dann gibt es aber noch eine weitere Sache, auf die wir hinweisen wollen. Aber das machen wir nach dem nächsten Song, der von Andreas Burani kommt. Das ist lange her, dass der hier auch mal zu Gast war. Dann war er omnipräsent. Mhm. Das muss für ihn auch erst toll und dann wahrscheinlich vielleicht auch erdrückend gewesen sein. Das weiß ich nicht, aber mutmaßlich. Vielleicht liegt er gerade in irgendeiner Hängematte auf den Fidschis
und sagt sich, es war perfekt.
Und grinst ja, seit und drei grinst. Jahren und grinst noch die nächsten drei Jahre und so. Und das sei ihm zu wünschen.
Ich würde ihn aber gerne mal wieder mit einem Song hören.
Gut, aber jetzt hören wir ihn mit dem Song, der steht auch für so eine ganz bestimmte Zeit, für viele Personen, die ihn jetzt hören, auf uns.
Ja.
Moment ein, besser kann es nicht sein. Denkt an die Tage, die hinter uns liegen, wie lang wir Freude und Tränen schon teilen. Hier geht jeder für jeden durchs Feuer, im Regen stehen wir niemals allein.
Bettina Zimmermann, die Schauspielerin, ist heute hier zu Gast. Du spielst mit in dem Film Gotteskinder, Kinostart 30. Januar. Marc Waschke ist noch dabei, Caroline Eichhorn und sehr viel jüngere Darstellerinnen und Darsteller, die ich jetzt namentlich noch nicht kenne, aber ich habe sie mir angesehen. Also sehr, sehr tolle Schauspielerinnen und Schauspieler. Flora Lee Thiemann und Serafin Mischief. Spreche ich das richtig aus? Gotteskinder, was ist das für ein Film, der bevor er in die Kinos kommt, schon die ein oder andere Auszeichnung im Übrigen auch bekommen hat?
Ja, der Film lief auf vielen Festivals und hat vor allen Dingen, was so toll ist, ganz viele Publikumspreise bekommen oder auch Preise, Sonderpreise der Jury, Jugendpreise und das ist so großartig, weil der ist wirklich, also nicht nur für unsere Generation, vor allen Dingen für die jüngere Generation auch gemacht. Und handelt von einer Familie mit drei Kindern, wo zwei von den Kindern im Teenageralter sind und die Familie generell nach den Regeln der Freikirche lebt.
Freikirche, das klingt erstmal so ganz sehr, sehr liberal.
Sehr liberal, genau. Ist eine evangelische Freikirche und eine tolle Gemeinschaft findet dort statt. Und die Familie lebt ganz im Sinne dieser Freikirche. Und zum Beispiel Flora Lee Thiemann spielt die Tochter, die auch ganz streng nach den Regeln dieser Freikirche lebt, die auch ein Gelübde abgibt, bevor sie nicht verheiratet ist, keinen körperlichen Kontakt mit einem Jungen hat und so eine Sachen. Also es sind wirklich strenge Regeln und das Problem ist aber, dass die natürlich in Zeiten der Pubertät dann plötzlich merken, also der Sohn merkt, er bringt Gefühle auf für einen Freund von sich und die Flora, die Tochter spielt, die verliebt sich in den Nachbarsjungen, der gerade da hingezogen ist. Und das bringt die beiden in schwierige Situationen, denn sowohl sie hat dieses Gelübde abgelegt und darf sich gar nicht irgendwie mit jemandem, der schon gar nicht in dieser Freikirche drin ist, abgeben. Und gleichgeschlechtliche Liebe wird als Krankheit angesehen, ist das größte Tabuthema in der Freikirche. Und da muss man dann ja, ein Seminar besuchen, wo man dann wirklich abgeschottet ist von der Außenwelt und wo dann Austreibungen und Gespräche stattfinden, wo man geheilt wird sozusagen von dieser Krankheit. Und als dieser Film auf mich zukam, das Drehbuch von Frauke Lodders, habe ich das verschlungen, weil das hat mich wirklich mitgerissen, diese Geschichte, was dieser Familie dann auch widerfährt, wie diese Freikirche funktioniert. Und man muss sagen, es beruht auf einer wahren Begebenheit, weil die Frauke Lodders, die Regisseurin, sich eingeschleust hat in diese Freikirchen und wirklich direkt vorne ran recherchiert hat und Geschichten daraus erzählt hat, die gar nicht unbedingt alle jetzt verarbeitet wurden im Buch, in dem Film. Aber so wahnsinnig, dass einem da wirklich, also schaut euch den Film an.
Die Grenzen zu Sekten sind da oft fließend.
Ja,
ne?
Ich habe ja selbst in meiner Recherche, als ich Dokumentationen darüber, Berichte darüber gesehen habe und so, habe ich mich manchmal gefragt, Mensch, eigentlich, da gehen die Familien hin. Da wird, also jetzt auch gerade hier in Berlin, da gibt es wirklich tolle Loftwohnungen, wo die Freikirche drin ihre Gottesdienste abhält, dann teilweise auch am Wochenende einen DJ einlädt, für die jungen Leute da Partys organisiert, wirklich richtige Raves, also so organisiert im geschützten Raum, dass für die kleineren Kinder gibt es einen Raum, so einen Spieleraum und so. Und es ist wirklich, dass ich mich manchmal bei dieser Recherche ertappt habe und gesagt, wo ist denn da jetzt der Haken? wenn man sich an die Regeln hält, wenn man bereit ist, sehr viel von seinen finanziellen Möglichkeiten da abzugeben. Danach hat man auch gar nicht mehr die Chance, irgendwo mal in Urlaub zu fahren oder andere Sachen zu machen, weil man da alles abgibt. Und so, wenn man sich daran hält, ist das vielleicht eine Gemeinschaft, die für manche passt. Sobald man aber nur anfängt, annähernd, wie es dann eben so in Sekten ist und so, zu kritisieren oder anders leben zu wollen oder eben plötzlich auch merkt, ich liebe aber jemand gleichgeschlechtlich ist.
Du hast das Beispiel gebracht von dem kleinen Mädchen, das ich im Kindergarten das sagt, ich habe meine Freundin geheiratet.
Genau, ich habe meine Freundin geheiratet. Ich habe im Kindergarten geheiratet. Und dann sagen die Eltern, ach, wen denn noch? Völlig neutral. Und dann so, ja, meine Freundin und so. Und dann wird sie eben von dem Vater bestraft, dass sie sowas überhaupt gespielt hat. Mhm. Dass überhaupt so ein Gedankengut in ihrem Kopf vorkommt. Das also eigentlich müsste da bei dem kleinen Kind ja schon die Alarmglocke hochgehen, überhaupt so einen Gedanken auszusprechen. Ja, und das ist, also gerade mit der wahren Begebenheit, das ist schon...
Ich kenne auch eine Person, die sehr lange gekämpft hat. Denn das Problem ist, dass du dich dann von allem lossagen musst. Ne? Also du von bist allem. Es ist deine Familie.
Du wirst eingesogen in einen Kreis.
Richtig.
Die lassen nichts anderes drumherum zu. Gibst ja auch deine ganzen finanziellen Möglichkeiten, aber du kannst nicht nebenbei sagen, jetzt gehe ich mal dahin oder da. Du lebst in diesem Kreis.
Der dich auch ernährt, solange du das willst, solange keine anderen Bedürfnisse entstehen. Mhm. Wenn du aber in irgendeiner Weise, deswegen ist es so absurd, das ist Freikirche, ja. So wie viele Religionen hat nicht viel mit Freiheit zu tun, leider, weil der ursprüngliche Gedanke, glaube ich, die Welt besser zu machen und gut zu sein zu anderen Menschen. Ich kenne auch eine Frau, die sehr gestruggelt hat, weil sie alles erkannte, alles durchblickte, sehr, sehr litt. Du hast keine Lobby dann in dem Fall. Aber wenn du weißt, dass du da rausgehst, dann musst du auch wissen, du verlierst deine Schwester, du verlierst deine Mutter, du verlierst deinen Vater, du verlierst nicht nur die Menschen, unter denen du leidest, sondern eben auch Freundinnen und Freunde und Geschwister. Und das ist, glaube ich, wirklich, das ist unglaublich bewundernswert und unterstützenswert auch, wenn Menschen sagen, okay, ich gehe hier raus, ich brauche auch Hilfe, ne? Ganz klar.
Naja, sich erstmal aber wissen, wo man auch Hilfe bekommt. Eben, also das ist wirklich so ein abgeschlossener Kosmos, mehr oder weniger, wo man, also man kommt nicht über den Tellerrand hinaus, kann da nicht rüber gucken. Und wenn man doch diese Chance hat und da wirklich raus will,
Großes Risiko.
Ja.
Also vielen Dank. Es ist, ich fand, das war ein sehr eindringlicher, eindrücklicher Film. Kinostart, 30. Januar. Hier kommt ein letzter Song, Bettina.
Ach,
was du mit deinem...
Imagine Dragon, Believer. Believer, das Lied kannte ich gar nicht. Und in Corona-Zeit musste eins unserer Kinder ein Lied auswendig lernen für den Musikunterricht. Der war ja digital und musste der Musiklehrerin ein Lied vorsingen. Und da habe ich gesagt, Mensch, welches Lied hast du denn ausgesucht? Dann hat er mir das gesagt und da habe ich gesagt, das kenne ich gar nicht. Und dann hat er mir das vorgesungen. Das ist ein ganz tolles Lied, aber die Art und Weise vor allen Dingen, wenn man das nachsingen will, das ist so... schwierig, also finde ich zumindest als Zuhörer, dass ich war so beeindruckt, was mein Sohn da geleistet hat, dass ich jetzt dieses Lied immer sehr, sehr gerne höre.
Vielen Dank, dass du hier zu Besuch warst. Ich wünsche dir und euch viel Erfolg mit Bei aller Liebe, mit der neuen Miniserie und natürlich auch diesem Film Gotteskinder, der die ein oder andere Person vielleicht in diese Richtung mal sensibilisiert. Tschüss.
Tschüss, danke dir.
First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh.
Das war der Podcast der Radiosendung Hörbar Rust. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie möchten, Sie können ihn abonnieren.